So, schönen guten Abend, Leute da draußen. Wir sind hier auf den altbewährten Couch Potatoes Channel, aber wir machen heute keine Couch Potatoes. Harold, mein Gast heute, wieder mal. Grüß dich.
Hi, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du spontan Zeit hattest.
Ja, also du hast mir erzählt, was du vorhast, dass du versuchen möchtest, mit Leuten über alles Mögliche zu reden. Und ich rede gerne und ich höre auch gerne zu. Und von daher war das ein Match.
Ja, ich hoffe, das können wir dann mal öfter machen. Ne? So quasi eine neue Rubrik, mal so jenseits vom Grünen mal ein paar Geschichten zu erzählen, was uns ausmacht. Beyond Green, ah, das ist ein klasse Titel, oder?
Das ist ein guter Arbeitstitel, ja. Jetzt hoffe ich nur, dass es irgendjemanden da draußen gibt, den das auch interessiert. Also da freuen wir uns über Feedback.
Das werden wir mal sehen. Du kannst das ja über deinen Balltime-Channel teilen und ich mache das über die Couch Potatoes und dann schauen wir mal, ob es da irgendwie Feedback gibt.
Ja, apropos Balltime. Heute hat jemand aus meiner Kurgruppe, der hat gehört, dass ich darüber geredet habe, dass ich halt meine Podcast-Sachen dabei habe, bla bla bla. Und da hat er meinen Namen gegoogelt und hat tatsächlich den Football-Podcast gefunden. Und weil ich so lange nichts gemacht habe durch den Umzug, ist der jetzt als inactive gelistet. Das hat mein Ego so ein bisschen getroffen, muss ich sagen.
Gut, dass wir jetzt neuen Content kreieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. das fand ich schon hart, weil ich habe mir dieses Jahr quasi eine Pause gegönnt. Ich bin ja umgezogen und da hat sich ja einiges in meinem Leben verändert und so. Und ich hatte keine Zeit, wirklich Podcasts zu machen. Zumal dieses Jahr im Stadion auch die Auftragsbücher so unfassbar voll sind. Also quasi von April bis Mitte, Ende September. Abzüglich jetzt Relegationsspielen und Finals, zu denen ich halt angefragt worden bin, habe ich halt Samstag, Sonntag immer irgendwas gemacht. Und das freut mich wahnsinnig. Aber wenn du halt gerade irgendwie einen Umzug hast und dein Haus einräumst und nebenbei auch wieder ernsthafter selbst ins Training einsteigst, Gewichtstraining, dann fällt halt irgendwas hinten runter. Und ich habe mich gerade wirklich so zusammengerissen und beeilt und eine Regionalliga-Podcast-Serie gemacht, die sogar richtig gut war.
Ja.
Und jetzt ist mir zeitlich halt die Puste ausgegangen und plötzlich ist die Saison vorbei. Das ist so krass, wie schnell einfach.
Ja, irgendwann verzettelt man sich auch mit seinen Aufgaben. Ich meine, du hast ja auch noch einen Fulltime-Job in Schichtbetrieb und bist jetzt umgezogen, machst deinen Podcast, dies, das, Ananas, da kommt da schon ein bisschen was zusammen.
Ja, und es ist komisch, diese Spätschichten, finde ich, die sind gleichzeitig Fluch und Segen, weil auf der einen Seite kann man da wenigstens mal ausschlafen. Also ich bin in einem Job, wo es halt wirklich sehr, sehr früh losgeht, wenn es losgeht. Und also mit 3.50 Uhr aufstehen und so. Und wenn du Spätschichten hast und du steigst halt um, keine Ahnung, 14 Uhr ins Geschehen ein, bist du halt auch froh, dass du bis um 9 schlafen kannst oder so. Aber das Kleingedruckte ist, du machst an dem Tag halt auch nichts anderes, außer halt vielleicht ins Fitnessstudio gehen, ein bisschen kochen und dann halt arbeiten.
Also ich hatte früher auch rund um die Uhr Schichten. Also in meinem ersten Leben war ich Bäcker gewesen und dementsprechend immer nachts gearbeitet. Und bei mir war das dann immer so, wenn ich zur Arbeit gefahren bin, gerade auf dem Freitag, dann bin ich mit den Party-People mitgefahren, die gerade zur Party gefahren sind. Und nach einer 10-Stunden-Schicht bin ich dann wieder nach Hause und hatte genau die gleichen Nasen wieder im Bus oder in der U-Bahn auf dem Weg nach Hause. War mal ein bisschen deprimierend. Okay. Und später hatte ich dann auch Nachtschichten. Und ich finde, je älter man wird, desto schwerer verkraftet man die. Also für mich ist das nichts mehr.
Also ja, ich finde, da hat jeder halt irgendwie auch so seine eigene Resilienz gegen. Also ja. Ich finde, ja, es gibt Leute, denen sehe ich das an, dass denen das nicht gut tut. Es gibt Leute, die sagen mir, dass es ihnen nicht gut tut. Ich selbst merke es eigentlich nicht. Was ich aber merke, ist, dass es mir sehr schwer fällt, schwerer als früher, irgendwie morgens früh aufzustehen und dann halt gleich auf Zack zu sein.
Da bin ich dann wieder anders. Meistens bin ich immer noch vorm Wecker wach und dann geht's auch gleich los. Also kein Kaffee oder sowas. Zack, aufstehen, unter die Dusche und los geht's.
Respekt. Also ich bin auch meistens vorm Wecker wach, aber halt einfach, weil ich höllische Panik habe zu verschlafen, wenn das ein paar Mal passiert ist.
Und ja. Das ist bei der Schichtarbeit übrigens eher die Gefahr als bei einer routinierten Arbeitszeit.
Ja. Aber dennoch, irgendwie, man ist da so unruhig. Also ich habe mittlerweile, glaube ich, so eine psychische Blockade, auch vor Frühdiensten zu schlafen. Weil jetzt mal angenommen, ich kriege es tatsächlich hin, um 8:30 ins Bett zu gehen, was gar nicht mal so selten der Fall ist. Ich bin, wenn ich dann halt wirklich so um 4 aufstehen muss, so blockiert da drauf, weil ich denke, ich muss schlafen, ich muss schlafen, ich muss schlafen. Und das Letzte, was ich dann halt mache, ist schlafen.
Ja. Ja, bist dann halt zu verspannt, noch zu verkopft und da kannst du ja nicht loslassen.
Ja, das ist schwer. Also ich glaube, wie wäre eigentlich dein Rhythmus, wenn du nicht von so Sachen wie Arbeit und Ladenöffnungszeiten und sowas in ein bestimmtes Schema gepresst werden würdest?
Also mein momentanes Schema, mit dem ich sehr gut fahre, ist relativ früh schlafen gehen. Also so zwischen 9 und 10 kann ich wunderbar schlafen gehen. Und dann bin ich meistens kurz vor 6 wach. Also manchmal wünsche ich mir, ich könnte länger schlafen, aber so länger als bis 6:30 wird es meistens nichts, außer ich habe mich den Abend davor richtig kaputt gemacht. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer, also mein Wecker ist gestellt auf 6 Uhr und meistens bin ich dann so 3 Minuten vor 6 wach.
Respekt. Also so Leute, die wissen auch, wann sie müde werden und so Leute beneide ich halt wahnsinnig, weil ich schlittere meistens, weil ich einfach so gerne wach bin. Ich bin so gerne wach und ich bin so gerne unterwegs und unter Strom und so. Und meistens merke ich dann irgendwie, wenn ich auf der Couch liege, so nachts um 12:30 und irgendwie Fernsehen gucke, dass ich irgendwie gar nicht mehr aufnahmefähig bin.
Ja.
Und dass der Moment, ins Bett zu gehen, eigentlich schon so eine gute Dreiviertelstunde her ist.
Ja, dann bist du über deinen müden Punkt hinaus und dann wird es schwierig.
Genau, ich merke den kaum. Und wenn ich halt mal so rausgenommen werde, wie jetzt in diesen 4 Wochen Kur, bin ich halt, da merke ich das. Und irgendwie momentan, weil es halt auch erst der zweite Tag ist, nein, dritter, wehre ich mich noch so dagegen. Weil ich denke so, nein, darf jetzt nicht müde werden, der Tag ist noch so jung. Und
die Angst, was zu verpassen.
Ja, weil ich denke dann, okay, ich habe so viele Dinge, die ich auch noch machen könnte. Ich bin jetzt am Wochenende wieder im Stadion und ich hatte sogar eigentlich, ich hatte schon die Absage an dich vorgeschrieben, weil ich gedacht habe, naja, heute ist auch eigentlich der letzte Tag, an dem ich mich für also so richtig intensiv footballtechnisch vorbereiten kann. Weil morgen habe ich wieder den ganzen Tag Anwendungen. Abends will ich ins Fitnessstudio gehen. Dafür muss ich eine Dreiviertelstunde fahren, weil das nächste Fitnessstudio ist in Neu-Ulm.
Oh, warte.
Also der nächste Discounter. Und zu Neu-Ulm kann ich auch nachher noch was Interessantes erzählen. Also für mich ist es interessant. Wahrscheinlich weiß es wieder jeder außer mir, aber ich persönlich finde es interessant. Und da sind die Tage halt so zerstückelt, dass ich mich nicht wirklich konzentriert hinsetzen kann und sagen kann, so, ich mache jetzt mal 2 Stunden eine Game Prep.
Aber umso schöner, dass du mir nicht abgesagt hast.
Ja, weil ich halt gedacht habe, okay, aber andererseits, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja.
Weil morgen Abend kann ich nicht podcasten.
Es ist auch immer sehr schwierig, dich irgendwie ans Telefon zu kriegen.
Tatsächlich, ja, weil ich habe mir auch richtig abgewöhnt und ich bin sehr stolz, dass es der Fall ist. Ich habe mir abgewöhnt, ständig auf meine WhatsApps zu gucken.
Das ist eigentlich sehr löblich.
Ich habe so meine Slots, da weiß ich, okay, ich habe ein bisschen Ruhe, da gucke ich dann rein, was ist so aufgelaufen und dann antworte ich. Aber dadurch, dass ich halt versuche, relativ wenig Zeit am Handy zu verbringen oder in einen Bildschirm zu gucken, gibt es auch nur eine Handvoll Leuten, denen ich dann halt wirklich antworte. Und zu denen gehörst du beispielsweise. Wir planen ja auch den einen oder anderen großen Schritt zusammen. Aber häufig ist es so, ich habe wirklich verdammt liebe Freunde, die mir verdammt lustige Memes schicken. Und ich lache auch eigentlich immer über die, aber ich schicke jetzt nicht jedes Mal Lachsmiles.
Nee, ich habe mir angewöhnt, sowas überhaupt anzugucken, weil ich kann damit nichts anfangen. Also meine Eltern sind auch immer so, um mal Kontakt aufzunehmen, schicken sie mir irgendwelche Memes oder lustige Bildchen. Ich kann damit nichts anfangen. Was soll ich jetzt darauf sagen? So, sag doch einfach Hallo.
Ich kenne niemanden, der keine Memes mag. Warum magst du keine Memes?
Naja, also wenn ich jetzt bei Facebook mal gucke und dann so lustige NFL-Memes, ja, schon. Nun ist mein Humor nochmal anders als der von meinen Eltern, ne? Andere Generation. Aber meistens, also im Kontext zur Kontaktaufnahme finde ich dann so ein Meme halt immer sehr einfallslos. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich meine, so ein ehrlich gemeintes Hallo, wie geht's dir, ist doch eigentlich wertvoller als dann so ein Meme, wo du nicht weißt, was will der Gegenüber jetzt sagen.
Ja, das kommt halt so ein bisschen drauf an. Ich verstehe, glaube ich, ziemlich genau, was du meinst. Aber manchmal ist es halt auch schwer, ein Thema zu finden, mit dem
Ja.
du gleich halt bei jemandem einsteigen kannst. Weil jetzt angenommen, wir nehmen wir unseren gemeinsamen Freund Sven zum Beispiel. Ich habe wahnsinnig gerne, wahnsinnig intensiven Kontakt zu ihm. Aber ich weiß auch, ich habe ja jetzt gerade mein Telefonverhalten aufgezeigt,
Ja.
wenn er mir jetzt einfach schreiben würde, wie geht's? Die Antwort darauf würde mich wahrscheinlich im ersten Moment so überfordern, dass ich halt nicht darauf antworten könnte. Weil ich texte nicht gerne mit dem Handy. Also ich mache es hin. Also du weißt, wenn du eine
Ja.
kurze, einsilbige Antwort kriegst, dann weißt du, ich bin gerade mit dem Handy unterwegs. Und wenn ich halt so ein bisschen ins Schwafeln komme und vielleicht auch mal rechts und links einen Schwank mache, dann habe ich WhatsApp zum Beispiel auf dem PC auf. Und da kann ich dann noch schreiben und da kann ich auch chatten. Aber ich mag es nicht, mit Touchscreen zu schreiben. Da bin ich irgendwie
Wie
nicht
findest du
so
Sprachnachrichten?
50-50. Also, das ist halt das Ding. Wenn mir irgendjemand schreibt, wie geht's, dann möchte ich halt ungerne mit einer zweiminütigen Sprachnachricht antworten, weil ich finde, das ist halt irgendwie so narzisstisch. Das ist so, ja, ich möchte, dass du jetzt 2,5 Stunden, 2,5 Minuten von deiner Zeit brauchst, um das erste und das letzte Wort von meiner verdammten Sprachnachricht zu hören. Wo, wenn ich das alles abtippen würde, könnte man das wahrscheinlich in 5 Sekunden scannen und hätte dann alles, was man an Informationen braucht, aus dieser Nachricht rausgeholt. Aber nein, ich laber 2,5 Minuten und du wirst es dir anhören, weil du hast geschrieben, wie es mir geht und deshalb ist es jetzt deine Verantwortung. Ich klaue dir jetzt dein Leben.
Ich finde diese Sprachnachrichten teilweise halt schwierig, beziehungsweise unpassend, weil wenn du gerade unterwegs bist, hast du nicht den Nerv, diese dir anzuhören. Bist du gerade auf Arbeit, hast du nicht die Zeit, da reinzuhören und bist gerade beschäftigt. Und ich will halt auch meine Umwelt nicht damit belästigen, indem ich mir da jetzt so eine Sprachnachricht anhöre. Aber ich hab den Lifehack gelernt von meiner Frau, die ist ja Pro darin. Du kannst dir, wenn du dir eine Sprachnachricht anhörst, das Telefon auch einfach ganz normal ans Ohr hören und halten und dann hörst du es über den kleinen Lautsprecher am Ohr. So wie beim Telefongespräch. Geht.
Genau. Und also ich persönlich, ich mag, also es kommt halt auf die Person an, ne? Aber ich mag es, Sprachnachrichten zu bekommen, weil die sind halt für mich wie Podcasts von jemandem, den ich mag.
Ja, das ist aber eine schöne Überleitung, weil ich wollte heute mit dir mal besprechen oder austauschen, wie sind wir zum Podcast gekommen? Na, und bei dir ist es ja kein großer Sprung. Du bist ja sowieso als Stadionsprecher unterwegs und warst ja oder bist ja noch bei DAZN als Kommentator. Also du machst ja eh schon viel mit deiner Stimme und auch im Job sitzt du ja vor dem Mikro. Wie bist du dann irgendwie auf die Idee gekommen zu podcasten?
Weil das einzige Format war, in dem ich die Geschichte der unterklassigen Footballmannschaften so erzählen kann, wie ich sie erzählen will. Und das ist nämlich, dass ich von den Akteuren selbst die Geschichte und den Charakter der Mannschaft quasi erzählen lasse. Und das klingt jetzt erstmal sehr hochtrabend, aber bestes Beispiel ist, wir nehmen ein Team, was seit 20 Jahren nicht über die Oberliga hinauskommt, aber halt auch nie wirklich absteigen wird. Ja, also so ein typischer Oberliga, das haben wir schon immer gemacht, Verein, der sich vielleicht auch noch ganz gerne, ja, ich sag nicht mal, also jetzt, wenn ich sage, auf dem Feld prügelt, meine ich nicht, die hauen sich gerne, sondern halt einfach eine wahnsinnig physisch starke Mannschaft. So. Würde man die nur statistisch sehen, wären die unglaublich uninteressant, weil die sind halt einfach immer irgendwie im Mittelfeld. Die machen nie irgendwas Besonderes. Aber wenn man sich mit denen unterhält und mitkriegt, was das für hartschnäuzige, coole Jungs eigentlich sind, wird diese Mannschaft tatsächlich sympathisch. Weil, und das weißt du ja auch,
Ja.
ein großer Teil des Spaßes am American Football ist nicht der Sport selbst, sondern dieser Umgang mit diesen wahnsinnig vielen interessanten Charakteren.
Ja, mit den
Und
Raubeinen.
genau, und ich wollte diese Geschichten halt einfach zeigen. Und ich persönlich schreibe sehr gerne. Ich schreibe immer ganz gerne Facebook-Posts, habe ich in letzter Zeit zeitlich auch lange nicht hinbekommen, aber ich schreibe gerne witzige Kurzgeschichten oder witzige Sachen, die mir halt gerade passiert sind. Und wenn ich das aber wenn ich quasi so ein Interview transkribieren würde, es würde nicht mal 10% von dem, was diesen anderen Menschen charmant macht, und das hat so ziemlich jeder Mensch irgendwas, was ihn charmant macht, nicht mal 10% davon könnte ich rüberbringen. Ganz abgesehen davon, dass die meisten Leute, die sich für Football interessieren, wahrscheinlich kein riesiges transkribiertes Interview lesen würden.
Ja.
Das heißt, da bleibt ja eigentlich nur der Podcast, wo ich mir auch keine Limits setze, was die Zeit betrifft. Es gibt Podcasts, ich glaube, mein Rekord ist 5,5 Stunden. Und dann gibt es welche, die sind 20 Minuten, je nachdem, was der andere auch für ein Typ ist. Wenn wir da halt so in dieses Frage-Antwort-Ping-Pong reinkommen, dann wird es halt meistens relativ kurz. Aber wenn wir uns frei über alles Mögliche unterhalten, mittlerweile wissen ja auch viele Leute, wie Podcasts funktionieren, da kann es halt durchaus auch länger gehen. Und dann, glaube ich, kann ich die, kann ich damit die Popularität des Sports in Deutschland vergrößern. Und ich kann vielleicht Leuten, die Bock haben, irgendwie Football zu gucken, aber keinen wirklichen Grund haben, selbst wenn sie wissen, dass in ihrem Ort ein Footballverein ist, aber die kennen da niemanden, kann ich vielleicht einen Grund geben, da hinzugehen, weil jetzt wissen sie ja was ein bisschen über den Verein. Dann können sie vielleicht den Typen sehen, der diese geile Aktion gemacht hat, von denen der Trainer gerade erzählt. Der Typ, der, keine Ahnung, im Trainingslager in den Toilettenspülkasten gekackt hat oder irgend sowas. So, dann haben sie halt vielleicht auch ein Gesicht zu der Aktion. Und ey, ich finde das einfach wahnsinnig spannend. Und ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, aber da war ich bei einem Team in Hamburg, bei dem ich mittlerweile nicht mehr in der Kabine bin. Da war eine etwas ältere Frau und eine jüngere Frau war eindeutig ihre Tochter. Und die saß im gegnerischen Fanblock, also quasi im Fanblock des Teams, was gegen die Hamburger gespielt hat.
Ja.
Und die haben aber immer geklatscht, wenn Hamburg irgendwas gemacht hat. Und ich dachte zuerst, wie putzig eigentlich. Die haben es nicht verstanden. Die klatschen immer zum falschen Tag. Und da bin ich danach halt zu denen hin und habe halt gefragt, ihr seid doch für die, also warum, ne? Und dann haben die gesagt, nee, die sind schon Hamburger Fans. Sie, also die Jüngere, die Tochter, hat mal gehört, dass da irgendwas da los ist in diesem Stadion. Und sie kennt das halt noch von früher, sie wusste nicht, was das ist und ist da halt mal hingegangen, hat sich dann mal ein Herz gefasst, den Eintritt bezahlt und ist dann dahin. Und hat das Spiel aber überhaupt nicht verstanden. Hat dann erstmal meine Stadionsprecherqualitäten gelobt und hat gesagt, boah, so geil, dass du das ja alles erklärst und jetzt verstehe ich das ein bisschen besser. Habe daraufhin meine Mutter mitgenommen und wir haben die Mannschaft mal eingegeben bei Google und haben gesehen, dass du ja mit denen ein Interview gemacht hast. Und jetzt haben wir das Interview gehört und jetzt finden wir die Mannschaft toll und kommen dahin. Und das war, wir hatten uns so ein bisschen aus den Augen verloren seit über, keine Ahnung, 5 Jahren oder so. Und das ist jetzt unser fixes Ding. Wir gehen jetzt da am Samstag immer zusammen hin. Und wollte sie sich auch nochmal bei mir bedanken, dass halt die beiden Geschichten, der Stadionkommentar und der Podcast, dass das halt quasi, ja, wieder ihnen eine Basis gegeben hat. Und das hat mich umgehauen. Und wenn es nur die beiden sind, selbst wenn es nur die beiden sind, dann hat es sich gelohnt.
Ja.
Aber ich glaube, es sind ein paar mehr.
Ja. Na, bei mir war es so, dass ich als Kind schon Faible für Radio und Radiostimmen hatte. Es gab dann bei uns den Jugendsender Radio Fritz, den gibt es immer noch. Und ja, die haben dann sonntags immer Riesenprogramm dann gefahren und das hatte ich mir dann immer sonntags dann komplett angehört und irgendwann waren wir mit der Schulklasse dann irgendwo mal auf Klassenfahrt gewesen und da hatte ich dann meinen kleinen Ghetto-Blaster dabei und dann sind wir da losgezogen und haben Leute auf der Straße interviewt, also völlig kindische, doofe Fragen, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Und ja, und dann hat sich das so ein bisschen durchgezogen. Irgendwann war ich mal eingeladen von Bekannten zu einer Synchronsprecher-Session von den Ghostbusters, die Zeichentrickserie. Mein Bekannter war der Sprecher von Peter Venkman.
Was?
Ja, genau. Und da durfte ich dann mit im Studio sitzen, ganz still und leise, und hab mir diese Session da angeguckt. Und ich fand das total faszinierend und hab gesagt, ich will sowas auch machen. Naja, nun ist es aber mit Synchronsprechern so, die sind ja meistens Schauspieler oder Theaterspieler, ne? Weil die ja dann auch mit ihren Stimmen spielen. Die, die haben ja da eine richtige Ausbildung, wie sie Charakter und Identitäten in Stimmen packen können. Nicht so wie unser eins, wir reden ja nur. Und der nächste Schritt war dann irgendwann, ich habe mal in meinen Mitzwanzigern bei einem Internetradio mitgemacht und hatte dann so ein bis zweimal die Woche dann meine zweistündige Radioshow mit Rock, Metal und dann auch mal 80er und habe dann da so anderthalb, zwei Jahre so meine wöchentliche Radiosendung gehabt und das hat mich immer so irgendwie fasziniert und Carsten kennst du ja auch, wir haben ja schon miteinander aufgenommen, werden das ja in Zukunft auch weitermachen. Mit Carsten hatte ich ja dann auch immer so mindestens einmal im Monat so ein Telefonat, was dann über zwei Stunden ging und wir haben dann uns auch gesagt, ey komm, das was wir hier labern, das machen andere auch im Podcast, also warum machen wir das nicht auch? Und da haben wir dann auch so einen ähnlichen Ansatz wie du. Und was mich halt fasziniert ist, da sitzen zwei Typen gegenüber und die reden einfach nur. Und trotzdem kannst du als Zuhörer einfach durch das, was die zwei Stimmen dort kreieren, ein Bild im Kopf erzeugen. Ja, die nehmen dich dann halt einfach mit. Und und je nachdem, wie gut sie ihre Stimmen einsetzen können, ist es ein Hörerlebnis. Und einfach nur ganz raw zwei Stimmen, die sich miteinander unterhalten. Das finde ich einfach toll.
Ja, das finde ich richtig krass. Das ist ein sehr guter Punkt, den du da gebracht hast. Bei Hörbuchsprechern ist es ja genauso. Und da hast du sogar nur eine Stimme. Und ich finde, es gibt manchmal so Sprecher, die sind da zu extrem. Also die versuchen zu sehr, jemand anders zu sein. Aber wer mich da total beeindruckt, ist zum Beispiel Joachim Kerzel. Das ist ein älterer Herr. Mhm. Der spricht die ganzen Bücher von Ken Follett.
Ja.
Und der hebt, also es klingt jetzt wahrscheinlich total stümperhaft, weil ich kein Schauspieler bin. Ich drücke das einfach mal so aus. Der hebt die Stimme immer gerade so weit, wenn er zum Beispiel eine Frau spricht oder wenn er jemanden spricht, der gerade aufgeregt ist oder kurz vorm Weinen ist. So weit gerade, dass du gerade verstehst, was abgeht.
Ja.
Und ansonsten ist er wieder in seiner vermeintlich normalen Sprechstimme, was ich nicht weiß, ob seine normale Sprechstimme ist, weil ich ihn nie habe sprechen hören, abgesehen von Hörbüchern.
Mir ist halt
das
auch,
find ich auch geil.
Mir ist beim, also ich habe ja auch einen oder anderen, ich sag mal, Konkurrenz-Podcast reingehört, einen oder anderen Football-Podcast. Und das ist dann teilweise wirklich so, dass die Leute, die diesen Podcast machen, von der Stimme her relativ langweilig sind. Ja, die haben dann immer eine Tonalität drauf, die sie dann komplett durchziehen. Da gibt's keine Höhe oder keine Tiefe. Kein schneller oder kein langsamer. Ja, das ist dann halt immer dasselbe. Und das klingt ja dann langweilig. Da hast du halt keine Akzente drin. Da fehlt dann dieses Paraverbale. Ja, nicht was du sprichst, sondern wie du sprichst. Und das transportiert ja auch eine Message. Und das muss man können. Ich weiß nicht, ob wir das können. Aber ich habe mir sagen lassen, auch in Bezug auf dich, und ich habe ja auch da ein paar Kritiken bekommen, dass gerade wenn wir beide miteinander reden, dass da so eine Chemie entsteht, der man gerne zuhört. Und deswegen bin ich auch der Meinung, wir sollten sowas öfters machen.
Schauen wir mal, wie es ankommt. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und wenn es gut ist, dann gerne, warum nicht? Also mir hat neulich mal bei einem Spiel jemand auf die Schulter geklopft und gesagt, der schläft wahnsinnig gerne zu meinem Podcast
ein. Das habe ich auch schon gehört, ja. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment sein soll, aber warum nicht?
Das war übrigens ein Berliner, vielleicht erzählt er das jedem.
Bei mir war es ein Krefelder.
Okay.
Aber warum nicht?
Ich finde, ihr Berliner habt sowieso so einen sehr schönen Singsang. Das klingt im ersten Moment klingt es total hart. Also ich glaube, wenn ein Franke sich von euch eine Wegbeschreibung holt, der hat dann blaue Flecken am Ohr.
Ja.
Aber je mehr du es halt hörst, umso mehr hörst du so die Herzlichkeit dahinter. Und das finde ich an Berlinerisch einfach wahnsinnig toll.
Ja, was ja auch interessant ist, das hat mich dann auch erstaunt, als ich das erste Mal gehört habe, jeder Mensch nimmt ja im Alltag verschiedene Rollen ein. Ja, wenn du auf der Arbeit bist, hast du eine andere soziale Rolle. Wenn du beim Sport bist, hast du eine andere soziale Rolle. Ne? Da wäre ich zum Beispiel beim Football, bin ich der Trainer, der eine Autoritätsperson ist. Mhm. Auf Arbeit bin ich der Befehlsempfänger. Da kann ich also nicht so reden wie als Trainer. Und zu Hause habe ich auch nochmal eine andere Rolle. Und nimmt dort auch eine andere Sprechrolle ein. Und dementsprechend verändert sich halt auch so ein bisschen der Tonfall. Und du wirst es ja vielleicht auch kennen, wenn du angespannter bist, dann hört sich deine Stimme gepresster und vielleicht ein bisschen höher an. Und so wie wir jetzt zum Beispiel miteinander reden, wir sind entspannt in unseren Sesseln und talken ganz entspannt, da wird die Stimme dann ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer. Und so kann man eben halt auch versuchen, aktiv sowas mal einzubauen und seine Stimme zu nutzen.
Das ist eine coole Idee. Jetzt, wo du es sagst, bei mir zu Hause habe ich auch manchmal das Gefühl, ich rede gepresster.
Oh, da hast du Stress, ja.
Und bin angespannter. Ja, ich bin ja vor kurzem jetzt zu einer Familie dazu gecastet worden und bin mit meiner Freundin zusammengezogen, die ein Kind hat. Und ich merke teilweise, dass ich versuche, ohne irgendwie, bin eigentlich ein sehr sarkastischer Mensch, aber dass ich versuche halt ohne zu viele Emotionen, die jetzt fehlinterpretiert werden könnten, zu kommunizieren. Und ich rede, glaube ich, eher so, wie man es sich bei mir an der Arbeit von mir wünschen würde.
Aber das bedeutet ja, wenn du Angst hast, missverstanden zu werden, kannst du ja auch nicht befreit sprechen. Das ist doch eigentlich kein gutes Zeichen zu Hause, oder?
Bitte?
Das ist doch für zu Hause kein gutes Zeichen. Gerade zu Hause sollte man doch so reden können, dass man das Gefühl hat, verstanden zu werden.
Das habe ich auch gedacht, dass das so ist. Aber man weiß es halt nicht. Also ich muss mich da auch noch reinfinden. Ich glaube auch tatsächlich, dass es an mir liegt, dass ich da zu verkopft reingehe, weil ich finde, das Kind macht das wahnsinnig toll. Die geht da mit von allen dreien, glaube ich, am entspanntesten um. Und ich muss mich da halt so ein bisschen reinfuchsen, weil ich habe halt das Gefühl, ich bin da, um in deinem Beispiel zu bleiben, da ist halt die Rolle nicht so klar definiert. Ne? Also ich bin weder Befehlsgeber, noch bin ich Befehlsempfänger, beziehungsweise doch, irgendwie bin ich beides gleichzeitig. Weil
als Mann im Haus ist man immer Befehlsempfänger.
ja, aber für das Kind halt eben irgendwie auch Befehlsgeber. Und deshalb, ich habe auch das Gefühl, also ihre Tochter ist 9, die nimmt schon große Rücksicht auf mich und auf meine Bedürfnisse und auf meine Gefühle und das merke ich auch. Was Schlaf betrifft, sie interagiert mit mir, sie spricht nicht irgendwie, also ja, sie ignoriert mich nicht so, also sie weiß schon, dass ich da bin. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass sie so nah an meiner Freundin dran ist und versucht, da eine Rolle einzunehmen, die eigentlich meine ist. Also irgendwie, die hat irgendwie so ein bisschen so dieses, also wenn meine Freundin nett zu mir ist, will sie halt auch nett zu mir sein und mich umsorgen. Also ab und zu rasiert sie meinen Bart, weil ich das halt alleine nicht so gut hinkriege. Und dann kommt die Kleine halt immer angerannt und manikuriert meine Nägel. Also ich habe das Gefühl, dass die glaubt, ich bin so ein Haustier, was ihr ab und zu so ein bisschen was zu sagen hat.
Tja, also ich will da auch gar nicht in eure Privatsphäre da eingreifen, aber vielleicht solltest du irgendwann mal so die ein bisschen Zeit freischaufeln zur Selbstreflexion, um einfach mal für dich die Rolle im Haushalt zu finden, was dir wichtig ist und so mal ein bisschen in sich zu gehen. Achtsamkeit ist da immer ein gutes Stichwort.
Oh, das mache ich jeden Morgen. Also ich habe tatsächlich so Reflexionssachen, die mir helfen, weil ich ansonsten auch ein ziemlich zerstreuter Mensch bin, die mir helfen, so ein bisschen auf Linie zu bleiben. Und das mache ich wirklich regelmäßig und das mache ich auch mit fast religiösem Eifer. Aber das hilft ja nichts, wenn du alleine für dich reflektierst und allen anderen egal ist, was du dir dazu
rechnest. Naja, eine These der Achtsamkeit lautet ja auch, wenn du zufrieden mit dir selber bist, strahlt das ja auch auf dein Umfeld aus und dann kannst du über das, was du für dich fühlst und für richtig empfindest, kannst du auch dein Umfeld beeinflussen mit deiner Zufriedenheit.
Dann habe ich vielleicht einfach nur Angst vor dem Großen und Ganzen und das wird dann langsam, weil ich bin schon zufrieden mit mir.
Zufriedenheit ist schon mal immer der erste Schritt, würde ich meinen. Oh, jetzt wird das hier noch so ein Selbsthilfe-Podcast hier. Großes Kino. Nee, Achtsamkeit ist auch so ein Ding, was so ein bisschen Einzug in meinem Leben gehalten hat. Ich hatte ja auch mal eine Gesprächstherapie gehabt. Und im Zuge dessen hat mir meine Frau mal ein Buch geschenkt, Die 7 Geheimnisse der Schildkröte, wo es dann halt auch um dieses Thema Achtsamkeit ging. Und die Zuhörer werden es jetzt nicht sehen, aber ich habe hier auch auf meinem Arm eine Schildkröte und die ist dann so ein bisschen mein Totem geworden. Warum? Weil eine Schildkröte relativ entschleunigt lebt, so beobachten wir das jedenfalls. Und Entschleunigung ist ja in dieser immer schneller werdenden Welt doch schon sehr wichtig, dass man sich selbst halt mal so ein bisschen ausbremst und sich die Zeit nimmt, um alles um sich herum mal zu beobachten, vielleicht auch zu analysieren. Und die Schildkröte hat natürlich noch den Vorteil, sie kann sich in ihrem Panzer zurückziehen und sich vor unangenehmen Situationen zurückziehen, vor zu vielen Einflüssen und sich dann einfach mal abzukapseln und vielleicht mal zur Ruhe zu finden. Und das habe ich versucht, so ein bisschen für mich zu übernehmen.
Das klingt gut.
Klappt mal mehr, mal weniger, aber wie heißt es denn auch schön im Buddhismus, der Weg ist das Ziel.
Ja, ich denke teilweise bei diesen ganzen Selbsthilfegeschichten hilft es auch einfach, wenn du aktiv das Gefühl hast, du tust dir gerade was Gutes. Völlig egal, ob das, was du machst, jetzt das Nonplusultra und die Lösung und sowas ist. Das gibt's, glaube ich, gar nicht. Weil ich glaube, das habe ich mal in einem Buch, The Artist's Way von Julia Cameron, mit dem Buch habe ich sehr intensiv gearbeitet und es gefällt mir sehr gut. Sie hat gesagt, in jedem von uns ist ja irgendwie noch ein Kind.
Ja.
So. Manchmal größer, manchmal kleiner. Und was ist denn so das Wichtigste, was ist für ein Kind erstmal am wichtigsten, wenn es jetzt mit dir redet? Es zeigt dir immer, was es hat. So, das ist meins. Das ist mein so und so, das ist mein so und so. Guck mal, hier habe ich noch das. So. Als Erwachsener, speziell als Erwachsener in einer Familiensituation, der auch noch ein bisschen kreativ ist, das ist ja bei Coaches ganz genauso, oder bei Podcastern, das ist ja auch eine Kunstform, die wir jetzt hier gerade machen, ist es so, dass man sehr häufig vergisst, sich das abzustecken, diesen Bereich, der wirklich deins ist. Mhm. Weil du hast halt ständig jemanden, selbst wenn es jemand ist, den du liebst, der in deinem Bereich unterwegs ist. Und es gibt nichts, was halt wirklich deins ist, außer du stellst es dir halt zum Beispiel hin. Wie dein Totem zum Beispiel. Dein Totem ist immer deins. Da weiß deine Frau, sie hat überhaupt keine Datteln drin und das ist egal, ob ihr in einer Einzimmerwohnung lebt. Das ist dieser eine Punkt in der Vitrine oder auf dem Schreibtisch oder keine Ahnung wo. Das ist immer deins, indiskutabel. Und viele vergessen das einfach, weil sie so in ihrem Arbeitsleben und dann Familien zu Hause leben, quasi aufgehen und sich halt zerreiben und vergessen, dass auch sie was brauchen, was halt wirklich nur ihrs ist.
Ja, da würde ich ja auch recht geben, weil ich glaube, es gibt eben auch Menschen, die sich in so einer Beziehung, also gerade in einer Familie, wenn Kinder vorhanden sind, auch selbst aufgeben, so dass von der eigenen Persönlichkeit gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Und ich glaube, das ist schon wichtig, wie du sagst, so etwas in sich zu bewahren, was noch immer das Individuum ist, was dich mal ausgemacht hat. Ne? Also, genau. Und dazu gehört dann auch immer, und da habe ich dann auch manchmal hier so ein bisschen das Gespräch, jemanden nicht zu sehr zu verändern zu wollen oder sich auch nicht verändern zu lassen. Ich finde das dann immer sehr schwierig, wenn also klar, man kann einen Menschen zu einem besseren Menschen machen in einer Beziehung. Aber wo ist der Punkt, wo man einen Menschen verändert, wo er nicht mehr er selbst ist? Ja, wo man auch dem Gegenüber die Freiheit lassen muss, so zu sein, wie er ist. Und ich glaube, das haben wir generell so auch in unserer Gesellschaft verlernt. Also sprich, wenn wir über Leute haten, die nicht unserem Bild entsprechen, Bodyshaming und so eine Geschichten, wo wir die Leute einfach nicht so sein lassen, wie sie gerne sein möchten, wollen oder können.
Okay, aber zum Thema Bodyshaming, also ich gebe dir recht, ich bin da ganz bei dir. Und ich finde, gerade in der Beziehung ist es halt wichtig. Ich finde ein bisschen, ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, man kann einen Menschen zu einem besseren Menschen machen. Ich würde aber sagen, das geht nicht, weil die Person ist vielleicht, ist es dann meistens ja schon, aber traut sich halt nur, es bei dieser Person halt rauszulassen. Genauso wie ich nicht glaube, dass jemand ausschließlich durch das Umfeld plötzlich zum Kriminellen werden kann, wenn es nicht sowieso schon immer so ein kleines bisschen in sich gehabt hat.
Ja, das ist immer so die Frage von Veranlagung, ne? Aber bei mir war es zum Beispiel so, bevor ich meine Frau kennengelernt hatte, habe ich halt ja so ein Grumpy Cat Leben geführt, ja? So immer so ein bisschen grummelig und habe mir selbst genügt und mit dem Zeitpunkt, wo ich meine Frau kennengelernt habe, hat sie Seiten aus mir rausgekitzelt und ich bin sozialer geworden. Ich interagiere gelassener mit Menschen und habe auch Ziele im Leben. Und ja, ich denke schon, dass man so gewisse Seiten aus dem Menschen rauskitzeln kann, dass man Menschen damit fördern kann. Vielleicht muss man auch mal so ein bisschen was fordern. Aber da muss man mal gucken, dass man den Bogen vielleicht nicht zu sehr überspannt und dann anfängt, ihn wirklich so zu ändern in eine Richtung, die er eigentlich gar nicht mehr ist.
Aber warum hast du das nicht von vornherein gemacht? Also bist du mal enttäuscht worden früher?
Wer wurde mal nicht enttäuscht in seinem Leben?
Aber war es halt so, dass du gemerkt hast, okay, wenn ich dem vielleicht auch unterbewusst, wenn ich der Interaktion mit anderen Leuten abschwöre und mein Grumpy Cat Leben führe, dann kann mir nicht wehgetan werden?
Sicherlich, ja. Also die gab's durchaus, ja. Boah, na, jetzt wird's ja aber richtig psychoanalytisch hier. Gleich in die Vollen in der ersten Sendung hier.
Ja, das könnte ich mir halt zum Beispiel erklären. Ich kenne viele Jungs, die schwarz anziehen und Metal hören und so. Das sind eigentlich total sensible Typen, die
Die nur
ja,
einen auf hart machen. Harte
die
Schale
einfach
mache ich ja
keinen,
gern, ne? Ja.
ja, die einfach keinen Bock auf Menschen haben, weil sie halt sagen, da passiert zu viel Scheiße mit. So.
Ja. Ich habe mal für mich die steile These aufgestellt, dass gute Trainer meistens Misanthropen sind.
Weil sie immun dem Leid von anderen Menschen gegenüber sind?
Nein, weil sie in einer verdrehten Form Besseres von den Menschen erwarten.
Okay, das musst du erklären.
Also ein Philanthrop nimmt einen Mensch so, wie er ist. Ja, der liebt die Menschen und fördert die, alles gar kein Thema. Misanthrop ist jemand, der Menschen verachtet, wie ich denke, weil er weiß, sie könnten anders sein. Weißt du, was ich meine? Also er sieht das Ergebnis vor sich und sagt, die Menschen könnten eigentlich besser sein, sie sind es aber nicht, deswegen mag ich sie nicht. Ich bin eigentlich enttäuscht von den Menschen. Und ein Misanthrop geht also dann her, wenn er in der Position ist, Menschen ändern zu können, das zu versuchen. Vielleicht nicht immer in einer pädagogischen, sinnvollen Art und Weise, so wie ich das früher auch gemacht habe. Aber ich glaube, in einem Misanthropen steckt schon der Wunsch, auch Menschen zu einem Besseren, zu ändern. Und
Ja,
meistens ist ja dann
aber
das Scheitern oder der Erfolg der Unterschied zwischen Philanthrop und Misanthrop. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das ist so meine Theorie, aber.
mich würde mal interessieren, was Leute, die vielleicht wirklich Ahnung von Philosophie haben, dazu sagen, weil das trifft, glaube ich, auf uns beide nicht zu. Aber spontan würde ich das an einer Stelle, würde ich die These an einer Stelle herausfordern, nämlich, dass der Trainer Menschen ja nicht mag. Also so mein Hintergrund, also auch die Trainer, die hart waren, die jetzt nicht einfach nur dieses schleiferische, narzisstische, so guck mal, wie groß meiner ist und ich bin hier Ober und du machst, was ich sage, sondern die Trainer, die leidenschaftlich waren, die mich auch wirklich verbessert haben, haben ohne es auszusprechen, rübergebracht, ich mag dich so sehr und glaube so sehr an dich, dass ich dich das alles hier durchmachen lasse.
Ja, ich schreie dich nur an, weil ich will, dass du besser wirst. Und solange ich schreie, will ich, dass du besser wirst. Wenn ich nicht
Ja,
mehr
weil
schreie,
du
dann
nicht,
hast du ein Problem.
genau, ja, weil du nicht weißt, wie gut du eigentlich sein kannst.
Das ist ja meistens immer das Problem, dass jemand in dieser Trainerrolle dem anderen erstmal irgendwie begreiflich machen muss, wo eigentlich das Potenzial liegt, was der Sportler ja selber nicht sieht. Und da gehört dann meistens sehr viel Glaube dazu. Und Glaube ja. kann aber auch enttäuscht werden.
Genau, und ich finde, das ist so ein bisschen, da freue ich mich jetzt gleich, was du dazu sagst. Das ist nämlich, glaube ich, so ein bisschen wie ein Space Shuttle landen. Das sind so viele Faktoren, die müssen da halt irgendwie korrekt ausgerichtet sein oder zumindest in die Atmosphäre einfliegen. So. Und wenn du dich um einen Grad vertust, fliegt das ganze Ding in die Luft. Weil nämlich, wenn du dem Spieler zu sehr vermittelst, dass du an ihn glaubst, dann kriegt er doch den ultimativen Höhenflug und hat das Gefühl, er kann nichts falsch machen, oder?
Also eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich persönlich gemacht habe und die ich an anderen Trainern auch gesehen habe, ist, mach nicht den Fehler, deine Hoffnungen und deine Ziele auf diesen Spieler zu projizieren. Nimm den Spieler als das, was er ist, als ein Menschen, ein Individuum mit seinen Stärken und Schwächen, aber auch mit seinen eigenen Zielen. Du kannst versuchen, die Ziele zu beeinflussen, aber versuch nicht deinen Erfolg oder das, was du für dich als Erfolg definierst, auf den Spieler zu projizieren. Oder ich weiß nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll. Versuch nicht, über deinen Spieler Erfolg zu haben. Ja, weil wenn du Erwartungen hast, dann, die der Spieler nicht kennt, dann wird er dich zwangsläufig enttäuschen.
Ja, das hat ja dann auch wieder, kommt ja dann auch wieder auf diese Smart-Ziel- Definition zurück, ne?
Ja, da sind wir schon wieder beim Football.
Ja.
Was machst du denn eigentlich zur Entspannung? Was machst du, wenn du faulenzt, falls es sowas bei dir gibt? Was sind so deine Hobbys?
Meine Hobbys? Flugsicherung? Nee, tatsächlich, jetzt hier in der Kur zwinge ich mich dazu, nichts zu tun. Ich bin an einem eigentlich sehr interessanten Teil Deutschlands, wo zwar relativ wenig ist, aber das, wo mich Dinge interessieren, ist halt auch nicht so weit weg. Also ich war noch nie in meinem Leben Schloss Neuschwanstein, das ist hier 1,5 Stunden weg. Und ich muss mich wirklich dazu zwingen, da nicht einfach nur hinzufahren, weil ich denke, ach ja, es ist 20 Uhr, ich kann doch schnell hinfahren, mir das schnell angucken von außen und dann komme ich wieder zurück und bin 23 Uhr im Bett und alles gut. So der Typ bin ich normalerweise. Ich entspanne tatsächlich sehr viel, wenn ich lange Auto fahre und höre dann auch sehr viel Musik. Manchmal nervt es mich in letzter Zeit auch, weil ich jetzt, wie gesagt, dieses Jahr sehr viel gefahren bin für Football und das mit The Zone auch in absehbarer Zeit nicht weniger wird. Aber meistens ist es so, dass ich mir irgendwas angucke, was mich so ein bisschen interessiert. Eine Doku. Und dann in irgendein YouTube-Rabbit-Hole gehe. Das mache ich zum Entspannen. Ich versuche mich in letzter Zeit wieder dazu zu zwingen, zu lesen. Ich habe früher sehr viel gelesen und irgendwann halt gar nicht mehr. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich echt viele coole Bücher habe, die ich noch gar nicht gelesen habe. Aber die habe ich ja alle damals aus der Intention herausgekauft, die zu lesen, weil es mich halt irgendwann da interessiert hat. Und ich sehe es halt nicht so wie Marie Kondo in dem Buch KonMari Method. Ich habe einige Selbsthilfebücher und sowas durch, aber sie sagt halt, dass jeder Gegenstand eine Funktion in deinem Leben erfüllt. Und teilweise ist die Funktion einfach nur, dass du dich darüber freust, es gekauft zu haben. Also es gibt manche Dinge, die kauft sie und wirft sie halt sofort wieder weg, weil sie weiß, außer diesem Gefühl, es gekauft zu haben, wird es ihr nichts geben.
Ich habe mal die These gelesen, jeder Eigentum versklavt. Also sprich, wenn du, also ne, jeder Eigentum zieht noch mehr Eigentum nach sich, beziehungsweise noch mehr Arbeit nach sich. Stell dir vor, dein größtes Ziel ist es, dir einen Porsche zu kaufen. Ja, du wolltest schon immer mal so einen Porsche haben. So, jetzt hast du das Ding. So, jetzt kannst du so mit den reinen Porsche erstmal nichts anfangen. Also musst du weiterhin Geld ausgeben, um die Versicherung zu bezahlen, Benzin zu bezahlen, dann soll das Ding ja auch nicht schmutzig werden, kaufst ja also noch einen Carport dazu. Ne? Also nur der reine Porsche, der macht's ja nicht, sondern der zieht deinen ganzen Rattenschwanz an noch mehr Eigentum hinter sich her, den du ja brauchst, damit dieses kleine Stück dort eben halt seine Wirkung entfalten kann. Ne? Und
ja.
Deswegen ist der so die Theorie Nicht-Eigentum eigentlich das, was glücklich machen sollte.
Ja, es gibt sehr viele zahnlose, glückliche Leute in der Fußgängerzone, die auf Pappkartons schlafen.
Also ich bin gehöre auch nicht zu dieser Fraktion. Ich lebe eigentlich auch nach dem Motto haben fetzt. Ja. Ja. Nee, ich lese auch sehr gerne. Also ich bin Mensch, ich brauche meine Auszeit. Das kollidiert auch so gerade so mit meinem Trainerdasein. Ich merke halt gerade so, dass dieses Trainerdasein mich immer mehr stresst und ich eigentlich nicht mehr diesen Effort habe, da mehr Energie als irgend nötig da reinzustecken. Und dann muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, ne, wenn ich nicht mehr bereit bin, da mehr zu tun als nötig, bin ich dann noch richtig an dieser Stelle.
Ja.
Ne, aber ich merke halt, ich brauche diese Phasen, wo ich zur Ruhe komme, wo ich einfach mal Müßiggang habe, wo ich Musik hören kann, lesen kann oder einfach nur Löcher in die Luft starren kann.
Ja, das ist übrigens auch was mich sehr, sehr entspannt, mich irgendwie in die Fußgängerzone zu setzen und einfach Menschen zuzugucken und irgendwie zu gucken und mir zu überlegen, wo gehen die jetzt hin?
Mhm. Ja. Und ziehst du irgendwas daraus oder irgendwelche Erkenntnisse oder?
Ich finde es immer witzig, wenn irgendwie Pärchen sich in der Öffentlichkeit streiten und versuchen, das irgendwie runterzuspielen und versuchen, das nicht hinzukriegen. Also meistens ist es die Frau, der scheißegal ist, dass sie in der Öffentlichkeit sind und die halt irgendwie da anfängt, vom Leder zu ziehen und du weißt halt genau, was die Phase ist, wenn die halt
und dann der Zeigefinger so kurz vorm Gesicht.
Habt ihr noch gesehen? Stimmt die nicht so an.
Das war sehr geil. Ja, die Dramen einer Beziehung.
Ja, und dann habe ich halt, also, ja, eine Erkenntnis, die ich da rausgezogen habe, ist, wir alle wurden als Kinder verarscht.
Ich bin da ein ganz großer Freund von dem Buch Fight Club, was ja auch so eine Quintessenz hat. Uns wurde als Kindern alle gesagt, wir können Rockstars werden. Und jetzt sind wir alle 40 und haben festgestellt, wir wurden belogen.
Ja.
Wir sind keine Rockstars, wir sind keine Millionäre, wir sind kleine Wichte, die sich abrackern, um ihren kleinen Lebensstandard zu halten.
Aber auf unsere Art sind wir schon Rockstars, weil wir nehmen gerade einen Podcast auf und Leute laben sich an unserem geistigen
Ergüssen, ja.
Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir in der Hinsicht verarscht wurden. Also ich weiß nicht, ich setze jetzt einfach mal voraus, dass du ein zumindest mindestens im positiven Sinne neutrales Verhältnis zu mindestens einem deiner Elternteile hattest. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich als Kind wahnsinnig viele interessante Sachen zu erzählen hatte. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie oft Kinder ihren Eltern irgendwas erzählen und die Eltern, aha, ja, und oh, und gucken sich irgendwas anderes an und so, oh, ja, ach, erzähl. Und ich weiß, safe haben die kein Wort gehört, was dieses Kind eben gerade gesagt
hat. Naja, gut, aber irgendwann hat ja so ein Kind so eine Phase des Laberflashs und dann labern die wie ein Fluss. Ich meine, da kannst du doch nur selektiv wahrnehmen.
Ich verstehe das auch total. Ich verstehe das auch.
Was der Mann gut kann, ja, und das habe ich in Perfektion gemeistert, ist die selektive Wahrnehmung in der Kommunikation mit der Frau. Mhm. Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Couch sitze und ich mache da mit meinem Handy rum oder lese ein Buch und dann kommt Frauchen dann ins Zimmer und fängt an zu erzählen und ich lese weiter oder spiele mit meinem Handy weiter. Da wird meine Frau dann irgendwann sauer und sagt, was habe ich denn gerade erzählt? Und dann sage ich, das, das und das. Obwohl ich gar nicht zugehört habe, aber ne, so gewisse Schlüsselwörter hat man dann aufgeschnappt und dann kann man die in logischen Kontext zusammenbringen. Und meine Frau schreibt mir gerade, sie kann mich hören. Ja, und ich finde, das ist wirklich eine Überlebensstrategie, die der Evolution geschuldet ist. Der Mann kann selektiv filtern in der Wahrnehmung.
Böse Zungen würden behaupten, es liegt einfach daran, dass unsere Bandbreite nicht so groß ist.
Nee, die Männer kriegen das schon halt mit, aber ne, wenn du dich nur aufs Gequatsche denn konzentrierst, dann hast du keine Zeit mehr für die Jagd.
Ah, okay.
Ne? So musst du das mal sehen. Aber was wären wir ohne unsere Frauen?
Das stimmt, ja, nee, also ich wär auf jeden Fall noch unorganisierter. Und aber du hast schon recht. Nur man darf sich halt nicht vertun, so mit der Antwort. Ich habe mir in letzter Zeit...
Deswegen sage ich ja, ich habe es gemeistert. Ich bin Grandmaster.
Okay, ja, das glaube ich dir. Du bist da quasi der Luke Skywalker des selektiven
Wahrnimmst,
Zuhörens bei der
genau.
Frau. Ich bin da eher so der junge Luke Skywalker, der sich fast mit dem Lichtschwert das Auge ausgestochen hat im selektiven Zuhören. Weil ich sag halt dann im falschen Moment, ja klar, können wir machen. So.
Den Fehler habe ich einmal gemacht und seitdem habe ich einen Hund an der Backe. Es hatte wirklich Konsequenzen.
Ja, aber ich schaffe es halt meistens irgendwie in solchen Situationen, wo es so dermaßen nicht passt, dass sie halt einfach auch weiß, dass ich überhaupt nicht zugehört habe. So, da, was wollen wir heute essen? Ja, klar, können wir machen. So.
Ja gut, da passiert ja nicht viel, aber sag mal, Harold, bist du ein politisch interessierter Mensch?
Ja, durchaus.
Liest du dann öfter Nachrichten?
Ich habe jetzt in letzter Zeit relativ wenig Nachrichten gelesen, weil ich mich sehr stark mit Football beschäftigt habe in meiner Freizeit, weil ich noch mehr als ich politisch interessiert bin, Angst davor habe, mich zu blamieren.
Bei deiner Arbeit, oder?
Bei meiner Arbeit, genau. Tatsächlich weniger aus Interesse, dass ich diese ganzen Sachen durchlese, also jetzt gerade was NFL betrifft, jetzt wo der Zone losgeht, sondern halt einfach, weil ich on the air irgendwas zu erzählen haben möchte. Aber ja, grundsätzlich bin ich ein politisch interessierter Mensch, hatte auch da eine Aktion mit der Ukraine und habe zu der einen oder anderen Sache auch eine Meinung, weiß natürlich nicht, wie fundiert die ist.
Ja gut, eine Meinung darf auch jeder haben, auch wenn sie falsch ist, ne? Das ist ja das Schöne an unserer Gesellschaftsform. Und ja, ich meine, was können wir anderes machen, außer die Medien nutzen, die uns gegeben sind und darauf vertrauen, dass sie da schon vernünftiges Zeug von sich geben, mit der man sich eine Meinung bilden kann.
Ja. Bist du denn politisch interessierter Mensch?
Ja, liegt auch schon so ein bisschen daran, dass mein Vater halt eine politische Karriere hingelegt hat.
Echt?
Ja, der war bei der Berliner Linken und war jahrelang im Abgeordnetenhaus.
Hm.
Und also ich bin schon so ein bisschen politisch erzogen worden, habe aber mittlerweile auch eine etwas differenziertere Meinung zu politischen Themen als er, was auch völlig okay ist. Ja, also ich habe früher jeden Tag Nachrichten geguckt. Das habe ich mir jetzt auch mittlerweile so ein bisschen abgewöhnt, weil ich finde, es gibt so viele schlechte Nachrichten in den Medien, die machen dich auf Dauer blöd. Die ziehen dich
Ja.
runter, ne? Also so schlimm der Krieg in der Ukraine auch ist und ja, muss auch darüber berichtet werden, ich kann mir das nicht jeden Tag reinziehen. Ja, das macht weich im Kopf. Oder halt jeden Tag Corona-Nachrichten.
Boah,
Ja.
ja.
Da verlierst du irgendwann den Glauben ans Leben und da ist es dann, ne, wie bei der Schildkröte, mal sinnvoll, sich dann in seinen Panzer zurückzuziehen und zu sagen, lass die Welt da draußen mal passieren. Ich muss gerade selber gucken, dass ich glücklich bin. Aber ja, ich mache mir auch zu vielen Gedanken, so wie Cancel Culture oder kulturelle Aneignung, was ja momentan heiß diskutiert wird, und habe da halt auch meine eigene Meinung und ja, ich verfolge das dann halt ein bisschen.
Ja, also hier ist das Ding bei Cancel Culture und kultureller Aneignung meiner Meinung nach. Also diese Cancel Culture Sache, finde ich, ist ein zweischneidiges Schwert. Weil auf der einen Seite möchte man es, glaube ich, sehr gerne verteufeln und sagen, Leute, kommt doch mal klar, wir sind in den 80ern bzw. 90ern groß geworden und bei uns war Mobbing noch ein Mittel der Erziehung. Aber auf der anderen Seite weiß man halt auch, dass das unter Umständen nicht geil war und dass wir das halt scheiße fanden und uns gewünscht hätten, es möge aufhören. Und wenn es halt in der Gesellschaft jetzt bestimmte Instanzen gibt, von denen man erwarten kann, dass sie dich irgendwo auch schützen, dann ist das ja prinzipiell erstmal eine gute Sache. Also ich mag den Geist, dem es entspringt, wenn es ein positiver Geist ist. Was ich jetzt aber, je länger das geht und je mehr Fahrt das halt aufnimmt und was für Bereiche das jetzt auch alles betrifft, was ich jetzt allerdings merke, ist, dass es eine andere Form des Mobbings geworden ist. Also ich habe als Beispiel immer diese Band, die nicht auftreten durfte, weil da Leute Dreadlocks tragen.
Da sind wir jetzt ja bei
Die
der
machen.
kulturellen Aneignung.
Ja, okay, gut, war vielleicht. da bin ich das Thema, also bin ich die Themen gesprungen. Mhm. Dann, wir können ruhig über die Cancel Culture Sache.
Ja, wie du möchtest, was für wichtig ist. Also wir können auch über diese kulturelle Geschichte sprechen, weil das ist, weil ja.
Ich finde nämlich schon, also ich finde schon, das geht Hand in Hand. Letztendlich ist es ja so, dass dieser Auftritt dann gecancelt wurde und auch, dass diese Band eben auf entsprechenden Festivals, denke ich, einfach damit rechnen muss, nicht mehr gebucht zu werden.
Mhm.
Und ja, ich finde es halt zum Beispiel wichtig, dass jemand halt hingeht und sagt, pass auf, jemand, der eine andere Ethnie hat, die per se benachteiligt ist in der Gesellschaft, könnte sich dadurch verhöhnt fühlen. Höre damit auf. Das ist erstmal was ich verstehe. Aber auf der anderen Seite haben wir uns doch unser Leben lang von allen Menschen, mit denen wir interagiert haben, irgendwas angeeignet.
Na, nicht nur so ein Leben lang, sondern seit Menschengedenken.
Und seit Menschengedenken. Aber ich finde es halt alles so ein bisschen kurzsichtig, deshalb habe ich mich jetzt auch für ein kurzsichtiges Beispiel entschieden, weil ich glaube, den Leuten, die halt sagen, du hast was gesagt, das tut mir weh und deshalb möchte ich, dass du deinen Beruf und dein Einkommen komplett verlierst und einfach nicht mehr auftrittst, wenn das dein Job ist, die denken sich auch nicht, okay, kommt der Typ vielleicht aus einer Zeit von vor 20, 30 Jahren, wo das völlig in Ordnung war, das zu sagen und hat sich vielleicht deshalb im Ton nicht vergriffen, würde es eine Ermahnung tun. So denken die Leute ja auch nicht. Und deshalb möchte ich mal den Benefit of Doubt geben und ein Beispiel halt bringen, dass auch jemand versteht, der halt nach 2000 erst geboren worden ist. Nämlich, dass du halt dein Leben lang dir von irgendwelchen Leuten irgendwas aneignest. So, warum sollst du deine Grenze ziehen? Und wenn du auf der einen Seite sagst, keine Ahnung, Eminem soll nicht rappen, weil er weiß ist, oder du sollst keine Dreadlocks tragen, weil Rastafari Dreadlocks tragen, dann sage ich, okay, ist ein Deal. Werden wir im Nachhinein nie wieder Ray Charles hören, weil er ein Klavier spielt, was in Europa gebaut worden ist. Wenn wir nie wieder irgendwelche Schwarze hören, die in ein Mikrofon singen, das in Japan gebaut worden ist. Und so weiter und so weiter. Weil es ist halt, das ist halt keine Einbahnstraße. Ja. Man kann nicht sagen, ihr nicht und ihr schon. Zumal durch kulturelle Aneignung, wenn du so willst, großartige Sachen entstehen.
Das ist ja Fortschritt. Ja. Man guckt sich das raus, was einen beeindruckt, was einen weiterbringt, adaptiert das zu seinem bestehenden Wissen und daraus wird dann halt mehr. Und im besten Falle profitiert die Inspirationsquelle halt auch davon. Aber das ist ja so der Punkt, dass eben diese Inspirationsquellen, also die Leute, die sich da benachteiligt fühlen, dass sie eben nicht so wahrnehmen. Also wenn ich so auf meine Bubble gucke, ich hab mir jetzt halt Maori-Tattoo stechen lassen, weil ich zweimal auf Hawaii war und davon ziemlich geflasht war und mich das wirklich bewegt hat. Mhm. Ist für mich also so eine Art Zeichen. Jetzt kann man das Solidarisierung nennen. Ja, ich sympathisiere damit. Jetzt kann ich irgendwo vielleicht aber auch verstehen, dass ein Native sagt, du, das ist ein Teil unserer Kultur. Du verstehst dann auch nicht mal, meinetwegen, was die Zeichen bedeuten. Hast sie vielleicht sogar einen falschen Kontext da auf deine Haut bringen lassen. Das macht irgendwie so keinen Sinn und geht mir irgendwie auf die Nerven. Kann ich irgendwo verstehen. Wo es dann für mich kritisch wird, ist, wenn jemand, wenn wir jetzt mal bei dieser Band bleiben, Lauwarm hieß sie, glaube ich, und kam aus der Schweiz, wenn dann da zum Beispiel ein Schweizer Gast dann sagt, du, ich fühle mich jetzt unwohl, weil du als mein Landsmann Raster trägst, die nicht zu deiner Kultur gehören. Da ja. Finde ich es dann schon wieder übergriffig, wenn da jemand sagt, der mit dieser Kultur gar nichts zu tun hat und meint, sie jetzt in Schutz nehmen zu müssen und für die Partei zu ergreifen und dafür zu sorgen, dass eine Veranstaltung gekippt wird. Das finde ich dann grenzwertig und ich muss auch sagen, wo soll das enden? Ne? Können wir jetzt Deutsche sagen, überall auf der Welt wird kein deutsches Brot mehr gebacken, beziehungsweise nach deutscher Rezeptur, weil das ist ja unser Kultureigentum. Ja, dann dürft ihr auch keine Bratwurst mehr essen oder so. Oder dürfen wir jetzt nur noch Lederhosen tragen und einen Adolf-Haarschnitt tragen? Was ist da los?
Ja.
Also so ganz, wenn man das zu Ende denkt, macht das halt irgendwo keinen Sinn mehr.
Das ist ein sehr, was du gesagt hast, ist ein sehr geiles Beispiel und ich musste gerade schmunzeln, weil ich finde, du hast recht an dem Beispiel, das könnte man halt auch rumdrehen. Man könnte sagen, das ist der Grund, warum kulturelle Aneignung halt scheiße ist und nicht funktioniert, weil nirgendwo schmeckt das Brot so gut wie in Deutschland, sag mal
ganz ehrlich. Also. Ja, oder ne, denn dann dürfte auch hier keiner mehr das Blitzkrieg-Prinzip einführen, das haben wir erfunden, verdammte Kacke nochmal.
Ja, ja, ja. Aber du hast da vollkommen recht und ich bin da auch total bei dir. Also
ja. Und ich meine, letztendlich kann es doch nur gut sein, wenn die Kulturen sich vermischen, um eine Einheit zu bilden. Das ist doch eigentlich das, was alle Leute, auch gerade aus der linken Szene, doch damals wollten. Eine Welt, die zusammenwächst in kultureller Eintracht und Respekt. Und da gehört doch diese Aneignung letztendlich mit dazu. Alles geht in allem auf. Es wird eine Einheit.
Und ich habe das Gefühl, dass Sammy Deluxe das schon vor 20 Jahren gesagt hat. Das ja, mehr Mauern als Brücken, die Stimmung ist negativ, darum sind ich und meine ganze Generation so depressiv und so. Also der hat es ja schon gesagt.
Ja, und letztendlich finde ich diese Diskussion über diese kulturelle Aneignung befeuert ja dann doch irgendwo das, was man nicht wollte, nämlich einen gewissen Rassismus.
Genau, es befördert Rassismus, weil wir stellen die Unterschiede dar, während wir auf der anderen Seite versuchen zu sagen, wir sind alle gleich. Und ich finde, es macht auch die, es nimmt auch so ein bisschen die Individualisierung auch weg, weil du halt zum Beispiel sagen kannst, hey, ja, ich mag Maori-Tattoos, weil ich mich mit genau dem Aspekt der Kultur total identifizieren kann.
Ja, und warum darf ich aus meiner Kultur nicht ausbrechen? Warum darf ich nicht woanders zu Hause sein?
Genau, dann sagen dir nämlich Deutsche wieder, was du an der Haut tragen darfst und was nicht. Ja.
Ich habe gestern oder vorgestern noch so einen Aspekt gehört, geht ja dann halt auch um wirtschaftliche Geschichten, dass zum Beispiel, wenn so ein Modelabel wie Gucci der jetzt anfängt, zum Beispiel mexikanische Muster auf ihren Klamotten einzuarbeiten, dass diese mexikanische Kultur davon nichts hat und die müsste dafür irgendwie entschädigt werden, aber wen wollen sie denn da jetzt genau entschädigen? Wer hat denn da jetzt wirklich ein Patent drauf?
Genau, außerdem die Mexikaner kriegen in der Werkstatt von Gucci doch Gehalt.
Ja, vielleicht nicht so ein großes wie in Europa, aber
also,
nee, aber ne, wenn wir jetzt mal dahin gehen und sagen, okay, für jedes deutsche Brot wird irgendwie so eine Art Lizenz fällig, wer kriegt denn das jetzt?
Ja.
Also, ich weiß auch nicht.
Der Mexikaner kriegt das. Einfach der Mexikaner.
Ja, ich finde, irgendwie führen diese Diskussionen irgendwie ins Leere und Gendern ist halt für mich auch so ein Thema, wo ich nicht ganz so warm werde. Ich kann verstehen, dass Leute wahrgenommen werden möchten. Mhm. Aber da jetzt eine ganze Gesellschaft quasi in Geiselhaft zu nehmen und für alle irgendwie die Sprache zu ändern, also die Sprache hat sich immer geändert, aber das war so ein fließender Prozess und es war nicht immer politisch gewollt und das ist jetzt irgendwie politisch gewollt und da störe ich mich halt auch so ein bisschen dran. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, wie klein muss eine Minderheit sein, dass man sagt, okay, Jungs und Mädels, ihr seid einfach echt egal.
Ja, und wenn man das auch wieder zu Ende denkt, ne, jetzt fühlt sich jemand irgendwie als Alien von Betelgeuse und wie soll ich jetzt diese Person ansprechen? Keine Ahnung. Können wir uns nicht darauf einigen, dass wir ein biologisches Geschlecht haben und dass wir liebe Kolleginnen und Kollegen sagen? Ich meine, damit disse ich doch niemanden.
Ja, aber ich glaube...
Wir sind vielleicht auch die falschen Ansprechpartner dafür.
Ja, weil wir beide... Ja gut, wir sind nicht beide weiß.
Nein, wir beide sind nicht weiß. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Also ganz Boomer bin ich noch nicht.
Ich qualifiziere mich.
Aber dieses Boomer-Bashing finde ich zum Beispiel auch irre anstrengend, weil hat diese ältere Generation jetzt keine Daseinsberechtigung mehr oder zählt deren Meinung nicht mehr? Canceln wir die jetzt oder?
Ja, Und ich meine, gut, vielleicht ist das jetzt der ultimative Operspruch, aber ich habe gerade heute einen Zeitungsartikel aus meiner Heimatstadt Gießen gelesen, wo sich darüber beschwert wird, dass halt die Studenten, und das ist was, was ich an Gießen wirklich sehr schätze, die treffen sich vorm Uni-Hauptgebäude und da wird Montagabend, da ist ein Kiosk, das ist ein ganz kleiner Kiosk, so eine Mini-Klitsche, nicht mal ein Späti, sondern wirklich mal ein ganz kleiner Kiosk. Und die kaufen da halt Bier, andere Sachen, da gibt es auch Sachen, die du halt sonst vielleicht nirgendwo kriegst, halt spezielle Sachen auch, und trinken dann auf dem Vorplatz vorm Uni-Hauptgebäude. So, und das Problem ist halt, wenn junge Menschen oder allgemein Menschen trinken, bleibt halt auch Müll
Ja.
zurück. Und es macht halt auch Lärm. Und
Da kannst du
da
Berlin ein
beschweren
Lied
sich
von singen.
jetzt, ja. Und da beschweren sich halt natürlich jetzt die Anwohner und da muss man jetzt irgendwie gucken, dass man da irgendwie dazwischen geht. Und das auf der einen Seite hast du halt die jungen Leute, die halt schreien, ihr Alten, ihr wisst ja überhaupt nicht, was, also die Alten wollen uns wieder sagen, was wir tun und lassen sollen. Und ich meine, was Umweltverschmutzung ist, muss man, glaube ich, einem jungen Menschen, der in den nächsten Jahren Abitur machen wird, nicht erzählen. Ich denke, das wird ein sehr großer Teil des Curriculums sein, Klimaschutz und Nachhaltigkeit und keine Ahnung was. Und dann denke ich mir, okay, ich soll jetzt nicht mehr schneller als 120 fahren, damit die Welt für diese Leute cool ist, die jetzt nicht respektieren. Also geht nicht zusammen. Also entweder wir reißen uns alle am Riemen oder fuck it. Und da sich niemals alle gleichzeitig am Riemen reißen werden, sage ich fuck it.
Naja, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Jugend das, was sie hier hat, was sie ja hinterlassen bekommen, ist vielleicht nicht im perfekten Zustand, aber immer leben ja alle im Wohlstand, dass die nicht wertschätzen können, was dieser Wohlstand eigentlich ausmacht, wer ihn rangewirtschaftet hat, und das sind auch nicht wir beide, das ist die Generation davor, was die geleistet hat, dass aus Deutschland wieder was wird und dass hier alle in Frieden leben können. Und die Jugend genießt auch völlig zu Recht diese Freiheiten, die sie haben. Ja, aber das ist halt selbstverständlich, ne? Und wird nicht wirklich gewürdigt.
Ja, aber auf der anderen Seite finde ich, kann man das den Jugendlichen nicht vorwerfen,
Nee, deswegen
genauso
sage
wenig wie es,
ich zu
wie du schon
Recht.
gesagt hast, ne? Genauso wenig wie unsere Eltern das uns vorwerfen können. Ich habe immer das Gefühl, ich sehe den gleichen Film nur irgendwie in einem neuen Aufguss, weil uns hat man doch auch gesagt, dass wir viel
Ja,
zu
wollte ich gerade sagen,
tadellos sind.
letztendlich ist es doch zwischen der Vorgänger- und Nachfolgergeneration immer das Gleiche. Die Vorgängergeneration sagt jedes Mal, und das ja seit Jahrtausenden, aus der Jugend von heute wird nichts.
Ja,
Und irgendwie
so.
geht es
Und
auch
warum?
weiter.
Und warum? Weil die meisten von ihnen Wunschkinder waren. Oh, weil das ist doch so. Du kannst doch niemandem vorwerfen, dass er etwas nicht zu schätzen weiß, wenn er nicht mal darum gebeten hat, geboren zu werden.
Naja, also das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen problematisch.
Reden wir über den Wohlstand. Wir reden ja gerade über den Wohlstand. Und du sagst, okay, alles klar, die Generation vor den Boomern hat uns diesen Wohlstand beschert. Und wir wissen, also die Jüngeren, wir es, wissen das hier nicht zu schätzen. So, okay, die sind halt hier reingeboren worden. Man wollte die haben. Die sind verhätschelt worden, weil man die haben wollte, weil man die von Geburt an mochte. So. Und natürlich möchte man immer, dass es den Kindern besser geht als einem selbst.
Das ist
Aber
auch
das
völlig
Kind selbst hat
natürlich.
nicht drum, aber das Kind selbst hat nicht drum gebeten, geboren zu werden.
Naja, du kannst ja jetzt nur ein Lebewesen nicht irgendwie also sagen, ich habe nicht drum gebeten, leben zu dürfen. Also.
Naja, oder? Ich meine, es ist doch so. Du kannst doch nicht, also wenn ich mir eine Katze hole, wenn ich mir eine Katze hole und ich verhätschel die total, weil ich Katzen liebe. Und diese Katze macht nie, was ich sage. Die weiß nicht, was Nein bedeutet. Die pinkelt in mein Bett und keine Ahnung was. Da kann ich doch nicht sagen, guck doch mal die blöde Katze. Da muss ich doch sagen, ich habe der Katze nicht gezeigt, wer der Boss ist.
Du willst also den Jugendlichen von heute erstmal so richtig zeigen, wer hier der Boss ist. Schick mal so da alle mal ein Bootcamp. Das finde ich
Also ein
sympathisch.
paar hätten das durchaus nötig,
Früher
ja.
hieß das Wehrdienst.
Und das finde ich, und das jetzt mal ohne Scheiß, Spaß beiseite, das letzte war halt so ein Spaßrant, aber Spaß beiseite, ich glaube, das macht wirklich, das fehlt einfach. Gar nicht mal so sehr der Wehrdienst, aber auch der Zivildienst.
Dieses soziale Jahr, was ja jetzt vor kurzem wieder diskutiert worden ist, finde ich gar nicht verkehrt. Ich glaube, es ist, also Mir hat es insofern nicht geschadet, zur Bundeswehr zu gehen, um dann nochmal zu lernen, sich unterordnen, auch wenn es ein dummer Verein war, aber ne, auch mal ein bisschen Ordnung und Disziplin zu lernen, ist für junge Menschen doch schon mal nützlich. Man kann über die Bundeswehr erhalten, was man will. Ich bin auch nach 10 Monaten straight wieder abgehauen. Mich hätten da keine 10 Pferde nochmal gehalten. Aber letztendlich kriegt man ja ein bisschen was mit, ne? Und nicht nur das verwöhnte Einzelkind zu Hause zu sein, was von Mutti fätschelt wird, sondern dann halt auch mal zum Bund zu gehen und einfach mal angeschrien zu werden und ja, mal ein paar Liegestütze zu machen.
Ja, und das ist halt auch immer cool, wenn du angeschrien wirst, während du eine Waffe hast. Weil du weißt genau, es ist nicht so schlimm. Weil ich könnte den Scheiß jetzt beenden, wenn ich es wollte.
Naja.
Oder? Also, das ist vielleicht auch ein Thema für eine eigene Sendung, weil ich habe zum Beispiel Zivi gemacht und
Genauso wertvoll. Also wertvoller als Bundeswehrdienst, würde ich jetzt mal meinen.
also ich kann für den Wehrdienst nicht sprechen, weil ich nie zum Entsetzen meines Vaters nie irgendein Militär besuchen wollte. Aber ich habe das Gefühl, ich habe da ziemlich viel mitgenommen. Ich habe da ziemlich viel Sensibilität für Mitmenschen auch gelernt. Und ich habe da Leute gesehen, von denen ich mir ziemlich sicher bin, in ein paar Jahren könnte das safe meine Mutter sein. Oder in noch ein paar Jahren mehr bin das unter Umständen ich,
Ja.
wenn ich nicht bestimmte Weichen stelle.
Nee, ich finde Zivildienst auch sehr wertvoll und deswegen bin ich eigentlich auch dafür, dass man sowas wieder einführt. Also Wehrdienst muss nicht sein. Da kann man auch ruhig mit einer Berufsarmee leben. Da muss man aber auch damit leben, dass da leider Leute angezogen werden, die wir laut unserer Verfassung da nicht so gerne sehen wollen. Aber so ein soziales Jahr würde ich auf jeden Fall sehr wertvoll finden und würde auch unser Sozialsystem deutlich entlasten.
Auf jeden Fall. Das finde ich halt so was von dämlich. Als damals der Zivi abgeschafft wurde zum Beispiel, da haben, glaube ich, viele, die Zivi gemacht haben, gesagt, okay, das geht maximal 3 Wochen gut ohne Zivis. Und jetzt ist es, ja, Pflegenotstand hier und ausländische Fachkräfte brauchen wir, weil wir nicht schnell genug irgendwie nachgebären und weil wir den Job nicht attraktiv halten können und sowas. Hey, Reality Check, der war auch damals für uns Zivis nicht attraktiv.
Ja.
Aber wir haben es halt gemacht.
Ja, und der Dienst war wertvoll, absolut.
Ja, und
Weil
wenn du
alles
halt nicht
das,
ein
was jetzt
kompletter.
von Privatsektor abgedeckt wird, kostet einfach mal ein Schweinegeld.
Genau. Und einen Zivi zu stellen, der sein Gehalt kriegt oder sein Sold kriegt, das ist doch, ich glaube, ich weiß es nicht, so politisch versiert bin ich nicht, aber es ist doch, glaube ich, günstiger als jemanden in dieser Schleife der Niedriglohnjobs festzuhalten, mit allem möglichen Kram zu bezuschussen. Damit er halt ein menschenwürdiges Leben führt, was die ja teilweise auch nicht können, so wenig Geld wie die kriegen.
Ja, für ein
Oder?
Jahr ist das halt für einen jungen Menschen noch überschaubar, mit diesem Geld zu leben.
Genau.
Und anders, genau wie du sagst, ne, davon ein ganzes Leben zu leben, ist natürlich nicht möglich. Und wir wissen alle, dass unsere Pflegekräfte alle mehr Geld gebrauchen könnten.
Genau. Und wenn das einfach was ist, was du auf alle Schultern gleichmäßig verteilst und du weißt einfach, jeder ist mal dran, das zu machen. Außer halt natürlich, du bist krank oder kannst es nicht oder
Ja.
gehst halt zur Bundeswehr oder. Dann weißt, das macht doch was mit dir, oder? Ich meine, du hast doch dann einen Dienst an der Gesellschaft abgeleistet und gehst doch dann damit, also ich zumindest gehe sicherlich durch den Zivildienst anders durchs Leben, als ich das gegangen wäre, wenn ich das niemals hätte machen müssen. Es ging halt mal so über ein Jahr, so gar nicht um mich in
Ja.
meinem Leben, sondern
Ja,
um
also
die
wie du
Gesundheit
sagst,
des
ne,
anderen.
man wird sensibilisiert für das, was für andere Menschen wichtig ist. Und ich glaube, man lernt da eben auch mal Leute außerhalb seiner Bubble kennen. Ja, und vielleicht animiert das den einen oder anderen halt auch zu ehrenamtlicher Arbeit. Und da haben wir ja auch überall Mangel, ne? Deutschland hat sich lange immer über über ehrenamtliche Helfer irgendwie über Wasser gehalten, ne? Ob es jetzt nur THW ist, freiwillige Feuerwehren oder ne, Vereine, die sich irgendwo engagiert haben. Es sind immer die Ehrenamtlichen und ich weiß halt nicht, wie das so mit den nächsten Generationen aussehen wird, wenn man die da nicht so irgendwie ein bisschen ja, begeistern oder ranführen kann an diese ehrenamtlichen Tätigkeiten. Im Dorf funktioniert das komischerweise immer, weil das ja auch immer was mit Gemeinschaft zu tun hat. Ne? Geht der Kumpel oder die Freundin dahin, dann geht man auch automatisch irgendwo mal mit, weil im Dorf ist so ein, ja, ist die Gemeinschaft halt noch vorrangig. In so einer anonymen Stadt sehe ich das alles so ein bisschen wegbröckeln. Man sieht es ja auch bei uns in den Footballvereinen. Ne? Es gibt ja immer weniger Leute, die eben so eine Vorstands- oder Betreuerarbeit machen wollen.
Aber das kann damit zu tun haben, dass es halt einfach in Berlin so überhaupt gar nicht prestigeträchtig ist.
Ja, ne, also da lebt ja jeder sowieso für sich selbst, hedonistisch ohne Ende. Das ist auch so ein Wesenszug, den ich nicht nachvollziehen kann. Und ja, immer so auf dieses eigene, ja, auf dieses Glücksgefühl, persönliche Glücksgefühl hinzuarbeiten, ne? So die nächste Party, das nächste Festival, Hauptsache Spaß haben. Das ist irgendwie, kann ich nicht nachvollziehen, das ist mir fremd.
Wir sollten tauschen. Du solltest zu mir aufs Dorf kommen und ich ziehe wieder nach Berlin.
Wir hatten tatsächlich überlegt, aus der Stadt rauszuziehen. Der Plan war eigentlich, dann mal so Richtung Bayern zu ziehen. So ein bisschen ländlicher, aber hat halt noch nicht so mit den Jobs geklappt.
Komm nach Norddeutschland.
Ja, meine Frau ist ein Nordlicht. Das wäre auch gar nicht so abwegig.
Wo kommt sie her?
Rostock.
Ah, okay. Ich dachte jetzt Nordwesten. Das hätte ich vielleicht dazu sagen.
Ja, da ist dann wieder die Frage, was ist der wahre Norden, ne?
Ja, es ist beides komisch auf seine Art. Aber ja.
Ja, für mich als Berliner ist alles andere als Berlin seltsam.
Ja.
Weil du bist ja mittlerweile schon ein bisschen rumgekommen.
Ich bin ein bisschen rumgekommen, ja. Aber ich muss sagen, Berlin hat sich in den letzten Jahren auch wirklich krass verändert.
Ich mag es nicht mehr. Als Berliner mag ich meine eigene Stadt nie mehr.
Ich weiß nicht. Also es sind so ein paar Sachen. Ich habe das Gefühl, man...
Du musst mal ein bisschen wieder dichter ans Mikro kommen.
Ups. Ich habe das Gefühl, man hat versucht, Berlin halt einfach ein Stadtzentrum überzuhelfen, was es halt überhaupt nicht braucht. Damit geht's schon mal los.
Naja, es ist halt so ein Party-Tourismus geworden. Ne? Also ich finde, Berlin macht eine Entwicklung durch, die jede Großstadt ausmacht. Der Stadtkern ist für die Einwohner nicht mehr erschwingbar. Ne? Im Stadtzentrum sind dann halt nur noch die Touristen und Wohnungseigentümer, die dann ihre Wohnung wieder für Touristen zur Verfügung stellen. Und die Einwohner werden halt immer mehr an den Rand gedrängt. Und Berlin war einmal komplett das Gegenteil. Berlin war ja so eine Freigeiststadt, wo jeder irgendwie seine Heimat finden konnte und das kostengünstig. Und jetzt ist in den Jahren so ein Szene-Ding geworden, was der Berliner eigentlich nicht so wirklich wollte.
Ja. Das ist auch so meine Beobachtung. Ich merke, wenn ich durch Berlin, oder ich höre, wenn ich durch Berlin laufe, teilweise mehr Englisch als Deutsch.
Ja, wenn du in ein Restaurant gehst, dann musst du teilweise, also gerade so ein Prenzlauer Berg, mittlerweile auf Englisch bestellen. Kann man mögen, muss man nicht mögen. Ich finde es befremdend.
Es stört mich jetzt nicht. Bin ja Muttersprachler, aber ich finde... Ich mochte auch das, also diese herbe Freundlichkeit, einfach der Berliner. Und ich fand auch, wenn man dann tatsächlich mal einen Berliner dazu gekriegt hat, sich kurz mit dir zu unterhalten, finde ich das auch wahnsinnig toll, was diese Leute da einfach auch zu erzählen haben, die zum Beispiel so in der Wende ein Wedding gewohnt haben oder so.
Mhm. Ja, da war mein Opa so ein richtiges Original. Der hat dir dann immer in seinem Dialekt dann Geschichten erzählt. Da ist einem das Herz aufgegangen.
Wo in Wedding hat er gewohnt?
Der hat Jungfernheide gewohnt. Lange Zeit. Ach, ja. Und hat, der ist ja, wie alt ist denn der geworden? 87 und bis ins hohe Alter immer sehr neugierig, technikversiert und tolerant. Also, das können Berliner. Auch wenn sie das Gefühl geben, dich nicht zu mögen, aber sie sind tolerant.
Woran glaubst du, liegt das?
Ja, jedes Völkchen hat so seine DNA, ne? Keine Ahnung, woran das liegt. Ich meine, die Nordlichter, die sind ja noch eine Spur krasser, ne? Die sind maulfaul und wenn du Moin Moin sagst, ist das schon Schnacken. Ne? Ein einzelnes Moin muss es auch tun und bis du mit denen warm geworden bist, dauert es auch immer ein bisschen.
Da würde ich tatsächlich nicht alle in einen Topf werfen.
Ja, das, natürlich gibt es Unterschiede, ne? Das ist klar.
Weil, also auch was die Völkchen betrifft, weil das ist ja nämlich so meine größte Erfahrung und meine große Erkenntnis, als jemand, der in Berlin, Bremen und auch Mittelhessen gewohnt hat. Was man den Nordlichtern vorwirft, dass sie halt so schroff und so kalt sind und dass sie so ein bisschen, ja, maulfaul sind und sowas, das sind, also auf Bremen trifft das nicht zu. Das trifft auf Bremen nicht zu und es trifft auf Hamburg nicht zu. Weil gerade die Bremer unglaublich gerne Smalltalk machen. Mhm. Auch wirklich durch die Bank weg. Die quatschen dich wirklich gnadenlos zu, was manchmal halt eher extrem nervig ist, weil ich sag mal so, in vielen Punkten hat die PISA-Studie einfach recht.
Ja, hab ich neulich in unserem Podcast auch gesagt.
Ja, und die Hamburger, die wissen halt einfach, sie kommen aus Hamburg.
Und sind damit die Geilsten.
Ja, und die wissen einfach, Hamburg ist halt das Abu Dhabi Deutschlands. Ja, wir schreiben das Jahr 1673. Und jeder, der daherkommt, also was die Hamburger, finde ich, flächendeckend haben, das ist so eine flächendeckende Schlagfertigkeit. Also ich lasse mich ab und zu auch mal wirklich ganz gerne auf Verbal-Jiu-Jitsu mit anderen Leuten ein. In Hamburg, da ziehe ich meinen Hut. Die gewinnen. Das ist eine ganz andere Liga. So, jetzt, wo ich nach Nordniedersachsen gezogen bin, ist das eine völlig andere Sache. In Nordniedersachsen wohnen nämlich die Norddeutschen, von denen ich dachte, es gäbe sie nicht. Von denen ich dachte, es gäbe sie nur Mythos.
Jetzt bin ich gespannt.
So, diese Geschichten, da zum Beispiel in diesem relativ großen Dorf Stur. Ich sage immer, Stur ist so wie das Los Angeles von Norddeutschland. Du weißt nicht, wo es anfängt, du weißt nicht, wo es aufhört. Aber alles zwischen diesen kleinen einzelnen Orten gehört irgendwie auch dazu. Der Unterschied zwischen Los Angeles und Stur ist halt einfach, in Los Angeles hat man diese ganzen Zwischenräume mit Häusern verbaut und in Stur stehen da halt Kühe. Aber im Prinzip ist es genau das Gleiche.
Gibt es da auch Schießereien?
Bitte?
Gibt es da auch Schießereien?
In Stur gibt es keine Schießereien. Da schmeißt man vielleicht ab und zu mal mit einer Milchkanne, aber das oder keine Ahnung, man sägt die PV-Anlage vom Nachbarn an oder irgend sowas.
Also wenn wir jetzt hier eine begleitende Playlist hätten, würde ich mir jetzt von Bronx Boys Kuhmörder wünschen.
Ja, wenn ihr, man kommt nicht aus den alten Gepflogenheiten raus, oder? Also du willst über die Playlists machen. ich will immer mein Gegenüber challengen. Das ist irgendwie so diese alten Gewohnheiten.
Womit würdest du mich denn jetzt challengen wollen?
Ich habe ja jetzt quasi deine These entkräftet, dass die Norddeutschen, oder versucht zu entkräften, dass die Norddeutschen halt maulfaul sind. Weil nämlich die große Pointe, auf die ich jetzt quasi die ganze Zeit hingearbeitet habe, ist, was man den Norddeutschen vorwirft, das sind eigentlich die Hessen.
Ich weiß nicht, ich glaub, je weiter man zur Küste kommt, desto schroffer wird auch der Mensch. Weil du bist ja relativ im Landesinneren, ja? Und da quatschen die Leute, aber je mehr du zur Küste kommst, glaube ich, trifft dieses Klischee zu.
Und weißt du, das ist so eine Sache, warum ich es liebe, Balltime zu machen. Wenn du dich mit einem Emder unterhältst, du wirst den nicht los.
Okay.
Es gibt so ein paar Jungs aus Emden, ich mag die wirklich gerne. Ich mag die echt gerne, aber wenn ich die sehe, ich renne weg. Weil ich weiß genau, sonst mache ich die nächste Dreiviertelstunde nichts anderes, außer denen zuhören. Ich mag die wirklich gerne und was die zu erzählen haben, ist auch wirklich cool. Aber ich muss dann weg.
Ja, also meine Schwiegergroßeltern sind auch ein bisschen reservierter, wobei ich irgendwie das Glück hatte, dass sie mich sofort ins Herz geschlossen hatten, auch wenn ich ein Wessi bin. Also das war auch schon sehr kurios.
Du bist richtig in Berlin geboren oder nur sehr jung?
Ich bin einer der wenigen richtigen Berliner, ja. In der, weiß ich nicht, wievielten Generation.
Was zur Hölle passiert da eigentlich gerade? Was für eine Entwicklung macht Berlin durch und was ist am Ende vom Tunnel?
Naja, der Berliner stirbt aus. Ja, also alle wollen nach Berlin, nur der Berliner will raus. Und momentan ist es auch wirklich so, dass nur noch jeder dritte Einwohner Berliner ist.
Was, echt?
Ja, das liegt ja natürlich auch daran, dass die Mieten immer teurer werden, ne? Der normale Berliner kann sich in Stadtmitte nichts mehr leisten und der Wohnungsmarkt ist hier wirklich hart umkämpft. Bis du hier mal eine Wohnung gefunden hast, da brauchst du einen Sechser im Lotto. Und dann musst du sie halt auch noch bezahlen können. Ja, also hier findet schon so eine gewisse Verdrängung statt, ne? Also unser Lieblingsfeindbild ist der Schwabe. Der junge Schwabe, der von seinen Eltern eine Eigentumswohnung in Berlin gekauft kriegt, damit er hier studieren kann oder sein Startup aufmachen kann. Das ist so eigentlich unser Lieblingsfeindbild. Und der dann die Frechheit hat, in eine Bäckerei zu kommen und ein Brötchen oder eine Semmel zu verlangen und keine Schrippe. Ne? Oder der die Frechheit besitzt, in der Simon-Dach-Straße sich eine Eigentumswohnung zu kaufen, sich darüber beschwert, dass das Lokal unter ihm zu teuer ist und das verklagt, damit das am besten um 10 Uhr dicht macht oder gleich komplett schließt.
Das erklärt, warum, als ich damals den Ladies Bowl ansagen durfte,
Ja.
wir haben gegen die Stuttgart Scorpion Ladies gespielt.
Ja.
Und ich habe halt anmoderiert, davon ist auch dieses eine Foto, wo ich da stehe mit der Weste und da hatte ich gerade zum Stuttgarter Fanblock gesagt, ich habe halt gefragt, wo sind die Stuttgarter Fans? Und dann waren halt so tatsächlich so 50, 60 da.
Alle aus Berlin. Alle aus Berlin.
Ich habe gesagt, ihr seid original aus Stuttgart, sagen die, ja, bin ich heute früh losgefahren. Die, ja, ich interagiere dann immer mit dem Publikum. Sag ich, ach cool, seid ihr hier, um zu gucken, was eure Immobilien machen, oder? Und die haben so ein bisschen gekichert, aber die Berliner, die haben gebrüllt vor Lachen.
Ja, das der mit Prenzlauer Berg ist da echt berüchtigt für.
Ja.
Das macht keinen Spaß mit den Jungs. Aber Berlin ist natürlich auch multikulturell, also nicht nur die Schwaben, sondern auch alle Herren Länder kommen hierher und ein buntes Potpourri aus allen möglichen Kulturen.
Aber was steht da am Ende? Weil wir haben ja beide das Gefühl, also auch für mich als jemand, der nicht in Berlin wohnt, der es nur ab und zu besucht und das Berlin von vor 15 Jahren kennt, hat das Gefühl, es macht gerade eine Entwicklung durch.
Das wird so ein
Entwicklung wohin?
bisschen, ich glaube, das wird ein bisschen darauf ankommen, ob so eine Projekte wie Thema Mietendeckel hier irgendwie mal Erfolg haben werden und sich der Durchschnittsbürger noch eine Wohnung in Berlin leisten kann. Ich glaube, Berlin wird noch bunter und es wird weniger Berlin. Und man hat auch so ein bisschen mittlerweile das Gefühl, man lebt in Berlin in so einem Failed State, ne, so einem gescheiterten Staat. Berlin kriegt irgendwie gar nichts mehr hin und eigentlich lebst du nur noch davon mit der täglichen Meldung, was die Behörden wieder nicht hinkriegen und denkst dir, gut, Leben geht weiter, irgendwie kommen wir schon damit klar.
Ja, okay, kein fließendes Wasser mehr. Egal.
Ja, also auch ja, jetzt wird Berlin ja auch so ein bisschen grüner, Verkehrschaos wird noch schlimmer und parallel dazu wird die BVG, sprich S-Bahn, auch immer schlimmer. Es ist dann die Frage, wie du hier irgendwann in der Stadt vorankommst.
Ja, am besten. Gott, nee, jetzt hätte ich mich beinahe wirklich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Politisch. Ich habe gerade noch die Kurve gekriegt. Ach Gott, ich sag's trotzdem. Am besten so, wie die sich's wünschen. Ich meine, du wohnst halt dann in irgendwelchen Kommunen, isst von dem, was du mit dem Auge noch sehen kannst, weil es halt genau vor deiner Tür wächst, ja. Und wenn's halt weiter weg ist, dann kauf dir ein Fuhrwerk oder isst halt nichts.
Ja, irgendwann wird es darauf hinauslaufen, weil in Berlin hat man das Gefühl, die Politiker, die hier tätig sind, machen das, weil sie nichts anderes können. Sonst hätten sie im Leben nichts erreicht. Ja. Es gibt hier keine vernünftigen Verkehrskonzepte, die man umsetzen will. Bürgerämter haben eigentlich schon alle längst die weiße Flagge gehisst. Du kriegst auf Monate keinen Termin beim Bürgeramt. Da musst du echt Glück haben. Also ich bin fast 2 Jahre ohne gültigen Personalausweis rumgerannt. Und damit machst du dich eigentlich strafbar.
Ja. Du machst dich strafbar?
Ja, du musst.
Ich dachte, du musst dich nur ausweisen können. Du musst doch nicht ein Perso dabei haben. Also du musst nur grundsätzlich in der Lage
dazu sein. Du musst grundsätzlich einen haben und auf Verlangen einen nachweisen.
Ich brauche keinen Perso, ich brauche einen Reisepass, aber ich brauche keinen Perso.
Naja gut, aber da du den Reisepass ja auch beim Bürgeramt beantragst, hast du ein Problem.
Ja, okay.
Also ich habe beides natürlich, weil ich ja dann auch nach Amerika gefahren bin. Ansonsten bräuchte ich den nicht und würde mir auch keinen beantragen. Also ist ja der Ausweis eigentlich das Mittel der Wahl. Aber egal, was du brauchst oder haben willst, du musst ja zum Bürgeramt. Und wenn du nicht zum Bürgeramt kannst, dann wird es schwierig. Und Bürgeramt betrifft ja jetzt nicht nur Ausweise oder sowas. Ne? Das ist ja ein ganz breites Spektrum an Dienstleistungen, die dort angeboten werden sollen. Heiraten in Berlin ist auch sehr abenteuerlich, weil du brauchst ja dann eine Meldebestätigung, die du dann vom Bürgeramt kriegst. Und wenn du beim Amt dann dein, wie nennt man das, wenn du eine Hochzeit anmelden willst. Ja, du musst jedenfalls eine Hochzeit anmelden und dann ist diese Anmeldung ein halbes Jahr gültig. Und in dieser Zeit musst du halt nachweisen, dass du in Berlin gemeldet bist und das musst du eben beim Bürgeramt beantragen. Ja, bloß wenn du in diesem halben Jahr keinen Termin dahin kriegst, dann wird's schwierig. Und dementsprechend, heiraten in Berlin ist nicht ohne.
Ja, wie hat Sven das eigentlich hingekriegt? Weil der braucht doch da auch bestimmt irgendwie 1000 verschiedene Dokumente, auch wegen seiner Frau. Die ist ja Kasachin oder, nein, Ukrainerin.
Ja, da will ich gar nicht mutmaßen. Da will ich jetzt nicht über Leute reden, die nicht anwesend sind. Aber ich glaube, es war gar nicht so einfach. Vielleicht müssen wir mal selber fragen.
Ja.
Vielleicht arbeite ich demnächst auch wieder mit ihm zusammen.
Echt? Bist du bei einem Eisbären auch?
Nein, ich meinte eher footballtechnisch.
Ach so, ja gut, das hattest du ja schon mal gedroppt.
Ja, also dir gegenüber.
Ja, ich weiß, deshalb wollte ich das jetzt, deshalb habe ich das auch so formuliert und nicht gesagt, ach so, du hast ja gesagt, du sagst
ja, naja, jetzt steht ja erstmal das letzte Saisonspiel an und dann gucken wir mal.
Ja.
Ja, wie ein Mentor mal sagte, wir reden, wenn wir reden.
First things first, hat mein Vater immer gesagt.
Auch richtig, ja. Aber Einspruch hasse ich wie die Pest und den hören wir bei den Adlern immer sehr oft. It is what it is.
Oh ja, ja.
Ich, was soll dieser Spruch aussagen? Ich meine, wenn es anders wäre, dann wäre es eben nicht so, wie es ist. Was soll der Spruch?
Und vielleicht, ich dachte, du meintest, dafür haben wir gerade kein Geld.
Dafür haben wir auch kein Geld, nee, aber aber ne, what it is, muss ja nicht so bleiben.
Ja. Das es gibt eine Gruppe von Leuten, die it is what it is sagen kann, und das sind dicke, alte, weiße Amerikaner aus Florida.
Ich dachte, du meinst jetzt mich.
Nee, ich habe ja nicht gesagt dicke Hawaiianer.
Aber dick und weiß stimmt und alt.
Ja, du bist aber, nein, du bist nicht alt und du bist vor allen Dingen, du bist ein Ehren-Hawaiianer. Also ich glaube, die würden dich sofort akzeptieren.
Ich hoffe doch.
Du hast so viel Ohana in dir mittlerweile.
Aloha.
Aloha, ja, aber Ohana, gut, ich habe es wahrscheinlich falsch ausgedrückt, aber ich meinte diese Liebe für die eigene Bubble und für den Stamm.
Ja, wenn der Stamm mich machen lässt. Ne, ist ja, manchmal will man den Stamm, aber der Stamm will einen selber nicht. Naja. It is what it is.
Ich habe drauf gewartet, ich habe drauf gesagt.
Wo fühlst du dich denn zugehörig?
Das ist ganz schwer, weil ich bin immer, also als Kind wollte ich immer zu meinen Schulfreunden gehören, weil ich habe nie geschnallt, dass ich nicht so aussehe wie die. Ich war früher als Kind auch noch wesentlich dunkler. Und mein Vater war der einzige Schwarze weit und breit und der einzige Ami im Dorf. Das heißt, mein Umfeld hat mir immer da gesagt, irgendwie, du gehörst nicht zu mir. Du gehörst nicht zu uns. Jetzt, wenn ich nach Amerika fahre, werde ich total herzlich von meiner Familie empfangen und die freuen sich alle total. Und ich vergesse dann auch da, wie ich aussehe. Und die erinnern mich dann immer dran, dass ich nicht so schwarz bin wie die alle.
Wollte ich gerade sagen, für die bist du wahrscheinlich ein bisschen zu weiß, oder?
Absolut, absolut. Also da kann ich auch witzige Geschichten erzählen, wie zum Beispiel auf Familientreffen, die im ersten Moment gedacht haben, keine Ahnung, da ist irgendein Bulle oder irgendein Anwalt. Also die haben stramm gestanden, wenn es halt jetzt ein Teil der Familie war, der mich nicht kannte.
Ja.
Und von daher, da gehöre ich auch nicht so richtig hin. Ich habe mich mittlerweile damit eigentlich abgefunden, total nationality fluid zu sein. Ich bin halt in der Hinsicht echt total divers und verstehe aus dem Grund bedingt auch die Non-Binären bei uns. Ich bin halt einfach beides und ich fühle mich wohl damit, beides zu sein. Und ich appropriate jedes kleine bisschen von der Kultur, von der jeweiligen Kultur, die mir jetzt gerade opportun ist. Und das mache ich nicht mal bewusst. Und von daher, ich bin wirklich Deutsch-Amerikaner. Es gibt Dinge, da denke ich wirklich wie meine schwarze Familie.
Mhm.
Und mein innerer Monolog, man hat ja immer so einen inneren Monolog.
Ja.
Mein innerer Monolog ist ein Schwarzer, der mit einem total breiten Südstaaten-Akzent spricht. Ich denke immer auf Englisch.
Hat er auch einen eigenen Namen?
Das weiß ich nicht.
So ganz klischee-mäßig, Baba. War das jetzt schon wieder rassistisch? Ich hoffe nicht.
Nein. Baba ist ausgedacht. Du kannst nicht rassistisch gegenüber jemandem sein, der gar nicht existiert.
Naja, wie hieß der Film hier mit Tom Hanks? Forrest Gump, da gab es auch Baba.
Forrest Gump, ja.
Ja. Da war doch Baba der Schrimmkutter-Captain.
Genau. Und der ist ja, der kann sich nicht beschweren, weil es ihn nicht gibt. Das ist ja das, was ich meine.
Ja, Zugehörigkeit ist, also ich als Berliner fühle mich auch irgendwo nirgendwo zugehörig. Also bei uns in der Familie wurde jetzt kein Stammbaum gepflegt oder so. Es gibt keine Familientradition. Und hier in Berlin haben wir auch keine Tradition. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt wie in Bayern Oktoberfest haben oder sowas. Das eignen wir uns ja auch hier an. Wir holen uns den Fasching hier rein, was absolut nicht preußisch ist und ich dementsprechend auch nicht nachvollziehen kann. Ich bin sogar dagegen. Aber in Berlin hast du irgendwie keine Kultur, mit der man sich irgendwie identifizieren könnte. Und das finde ich irgendwie schade, weil sowas gibt einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen Identität, so ein bisschen auch Halt oder so, ne? So zu wissen, wo man herkommt.
Aber ich finde, da hat Berlin gerade richtig viel.
Was denn?
Also zum Beispiel, finde ich, haben zumindest ein paar Berliner, die ich kenne, die nehmen für sich das Recht raus, quasi in der Wiege Deutschlands zu wohnen. Also das sind so die Stammdeutschen, die also quasi so, ne, so quasi das, Maß aller Dinge.
Das als immer in Bayern.
Ja, das ist natürlich die Bayern, das für sich reklamieren, ist halt so eine Sache. Aber die Berliner machen es halt auf so eine ganz eigene Art. Ich finde, die Berliner durch diese No-Bullshit-korrekte Art, also das ist so diese Kultur.
Ja, aber das sind ja auch nur noch die Alten.
Bitte?
Das sind ja auch nur noch die Alten. Also die Neuen sind ja, ne, sind ja alle keine Berliner mehr. Ne? Findest du hier kaum noch gebürtige Berliner? Ja,
also keine Ahnung, wenn hier jemand 2000 geboren wurde, weil seine Eltern hierher gekommen sind, weil die irgendwie eine Wohnung geschenkt bekommen haben zum Studieren und haben dann eine Familie gegründet. Und du heißt halt jetzt einfach Finn Ole Hering und du wohnst in Berlin. So, natürlich wird aus dir kein Berliner.
Nee, vor allen Dingen können die alle keinen Berliner Slang mehr. Hm? Da kickst du blöde, wenn du die hörst und denkst dir, wo bist du denn hier? In Hochdeutschland oder was? Red doch mal vernünftig, Flitzpiepe.
Ja, und das ist dieser Dialekt, das ist doch auch Berliner Kultur, weil wenn ihr richtig loslegt, ihr fühlt immer so ein bisschen vor, wenn ihr irgendwie so ein Icke oder so ein Ditt hört oder so.
Was kriegst du denn so? Hast du Tomaten auf der Ohren oder was?
Ja, so ist das jetzt ein Brandenburger oder ist das jetzt ein Berliner? Und wenn es ein Berliner ist, dann geht's rund.
Ja. Ja. Aber es hat nachgelassen. Es hat nachgelassen. Ne? Hier herrscht ja nun mittlerweile auch politische Correctness und Happiness und selbst die Schrippenverkäuferin sagt bitte und danke und wünscht einen schönen Tag. Ja. Also zu meiner Zeit, ich habe es mal gewagt und das, obwohl ich Bäcker bin, bei einer Bäckereifachverkäuferin ein Brötchen zu bestellen. Was wollen Sie denn für ein Brötchen? Wir haben 20 verschiedene. Mehren Sie doch mal aus. Sorry, ich wollte die Schrippe. Na, warum sagst du denn das nicht, Klee? Ja, sorry. Na, aber das gibt's nicht mehr. Ne? Das ist ja nur noch hier alles nett und freundlich, ja. Nach Firmenvorgaben. Bloß nicht anecken. Hatte ich dir im Vorgespräch erzählt, ich habe ja mal in einem Notrufcenter für Aufzüge gearbeitet.
Und das stelle ich mir geil vor.
Es ist hardcore. Jedenfalls hatte ich, wenn ich...
Ich wusste gar nicht, dass das ein Beruf ist.
Naja, also wenn du mal Aufzug gefahren bist und stecken geblieben bist, dann wirst du den Wert eines einer solchen Einrichtung durchaus zu schätzen wissen.
Okay, aber erzähl erst mal.
Und da hatte ich dann irgendwann einen Berliner dran und der hieß Herr Grunewald oder Herr Grunewald. Und wir haben ja auch einen Grunewald hier in Berlin, es hat also gepasst. Und Herr Grunewald war, jetzt habe ich ja hier voll gegen Datenschutz verstoßen. Ne? Verdammt. Jedenfalls war der
vielleicht Typ... Vielleicht Glück und er ist tot.
Vielleicht, alt genug war. War Berliner Hausmeister und dementsprechend so richtige schlonzige Art. Ne? Und dann ruft er an, hör mal, mein Junge, ich hab hier eine stehende Kiste, was machen wir denn jetzt? Und dann pass mal auf, ich kick mal in mein System, wie wir da jetzt mal rausschicken und dann kicken wir mal, dass die Kiste wieder läuft. So, und mein Ausbilder zu der Zeit, ich hatte da frisch angefangen, kriegt dann erstmal so ein Ogel und einen Hals und sagt mir nach dem Gespräch, Alter, was machst du denn da? Wieso? Ich hab mich da ganz normal mit dem Herrn unterhalten. Alter, du kannst doch hier nicht anfangen rum zu Berlinern. Ich so, wieso? Der war doch auch Berliner. Hallo, wir sind ein Konzern, hier spricht man normal Deutsch. Und er war Sachse, er hat den Berliner Akzent gehasst wie die Pest. Und seitdem habe ich ihn auch immer damit aufgezogen. Und da habe ich mir gesagt, weißt du, wenn ich in Stuttgart irgendwo anrufe und ein Problem habe, dann babbelt der mich da voll. Wenn ich jemanden in Österreich anrufe oder ein Österreicher ruft mich an, dann erzählt er mir mit einem Schmäh, was Phase ist und ich verstehe kein Wort. Warum darf ich als Berliner nicht meinen Akzent sprechen? Wo ist das Problem? Oder? Wie siehst du das?
Finde ich genauso. Also das ist ja gut, mit dem Hausmeister ist vielleicht halt eine andere Sache, weil der jetzt nicht im Stress war. Aber wenn ich als Hesse in einem Fahrstuhl bin und ich habe Panik, weil das Licht ist aus, ich bin irgendwo, keine Ahnung, im 480. Stock oder so, dann freue ich mich, wenn irgendwas halt so klingt wie ich.
Ja gut, im Notfall reagierst du ja nochmal anders. Also man muss dazu sagen, wir hatten also einerseits die Notruf-Hotline und wir haben eine Störungs-Hotline. Ne? Wenn der Aufzug jetzt ganz normal steht, ohne dass jemand eingeschlossen ist, dann ruft jemand an und sagt ganz entspannt, du, pass auf, die Anlage steht, schick mal in den nächsten 5 Stunden jemand vorbei, Kiste muss wieder laufen. Ne? Wenn jetzt jemand aus der Kiste selber anruft, dann ist natürlich erstmal Alarm. Da hatte ich mal einen ganz makabren Fall gehabt, einen Toten.
Wie?
Ja, krieg einen Anruf und von wegen, Anlage steht und da ist jemand eingeschlossen. Und dann frage ich so, wissen Sie denn, wie es der Person da in dem Aufzug geht? Also die hat von extern angerufen. Haben Sie Sprechkontakt mit der? Nee, die ist tot. Also, so, Kinder drunter gefallen, Herzschlag, bum, bum, scheiße, wie, die ist jetzt tot. Ich so, wie tot? Ja, nee, da ist jemand im Dachgeschoss gestorben und die haben den Sarg da reingeschoben und der ist dann mittendrin stecken geblieben.
Boah. Scheiße.
Aber
der Herr Grunewald.
Aber da habe ich dann erstmal die Pumpe gekriegt. Ey, stell dir mal vor, der sitzt am Telefon und sagt, ist jemand tot. Na, also ja. Ich habe ja schon öfter mal erste Hilfe geleistet, aber das ist hart.
Boah, krass. Ja, und also, wie läuft das? Haben jetzt alle, also ist es dann von einer Fahrstuhlfirma, dass da dann alle Anrufe reingehen aus ganz Deutschland und du musst dann quasi entscheiden, was gemacht wird?
Nee, also, also es gibt ja verschiedene Aufzughersteller und die bieten dann halt einen Service an, dass dann da eben halt auch eine Notrufzentrale aufgeschaltet wird. Also es ist ja mittlerweile Pflicht, dass jeder Aufzug so eine Zwei-Wege-Kommunikation haben muss, die ständig besetzt ist. Mhm. Es gibt aber auch private Firmen, zum Beispiel eben so Wachdienstfirmen, die das auch anbieten. Ne? Und dann gibt es halt so verschiedene Notrufzentralen in Berlin. Und ich habe dann halt für so einen Aufzughersteller gearbeitet.
Krass, finde ich wahnsinnig spannend, was du alles schon für geile Sachen gemacht hast, ey.
Ja, so richtig geil war das nicht, kann ich dir sagen.
Das ist wahnsinnig interessant. Guck mal, das ist doch, das könnte doch der Einstieg von einem Sebastian Fitzek-Krimi sein.
Tod im Aufzug.
Da ist jemand tot, wieder ist jemand tot. So, und dann auf einmal bist du plötzlich persönlich verwickelt.
Ja, in so einem Kriminalfall, ja. Dann kommt der Kommissar vorbei und verhört dich erstmal.
Ja, oder dass du aus persönlichen Gründen da verbunden, da irgendwie mit eingebunden bist und das.
Du bist Zeuge eines Mordes im Aufzug geworden und der Mörder hat es mitgekriegt, dass du es mitgehört hast und ist jetzt auf der Jagd nach dir.
Genau.
Das ist es. Und wollen wir da mal was zusammenspinnen? Mach mal so ein Hörspiel.
Oh, dann machen wir ein Hörspiel, genau.
Kälte spielt sich selbst. Oder Kommissar Kowalski aus Marzahn.
Können wir machen. Machen wir gerne nächstes Mal. Aber ich würde sagen, wir bringen diese Runde hier erstmal zum Abschluss.
Langsam zu Ende, ja.
Der kleine Harold muss ins Bett.
Der kleine Harold möchte abgeholt werden. Aber ich finde, war wieder eine sehr kurzweilige Sendung. Also ich habe immer das Gefühl, und wir hatten jetzt ja schon zweimal vorher das Vergnügen gehabt, wir beide, dass unsere Talks immer sehr kurzweilig und unterhaltsam sind.
Ja, also mir kommt es auch so vor und hoffentlich noch anderen. Und dann schauen wir mal, ob wir das weitermachen können eigentlich. Das könnte so ein Aufhänger sein. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie jetzt raus editieren möchtest danach. Ich sag's jetzt einfach. Der Aufhänger könnte doch sein, ja, lass uns endlich mal wieder über Football reden. Dann reden wir über was ganz anderes. So, ja, aber eigentlich wollten wir doch über Football
reden. Ja, aber wir sind ja auch da noch am Machen, ne? Also wir wollen ja da noch ein bisschen vorankommen. In dem Sinne, meine lieben Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet mal Spaß mit dem etwas anderen Talk und wir werden euch da ab und an noch mit unseren geistigen Ergüssen auf die Nerven gehen, ob ihr wollt oder nicht. Oder?
Ich denke auch. Also das, wie sagt mein Co-Moderator von der Kunst gegen Bares in Bremen immer, das kreative Ejakulat wird fließen und ihr könnt es nicht verhindern.
Richtig, ne? Da sind wir auch ein bisschen inkontinent. Also, es wird nicht besser. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute. Und hört mal wieder bei Balltime rein. Ich hoffe, da gibt es dann bald wieder mal ein bisschen Content. Wäre schade drum. Ich und auch, ja. Die Coach Potatoes bleiben am Ball. Wir produzieren wie bescheuert. Bei uns gibt es kein Stoppen. Wir rocken weiter. In dem Sinne.
Shots fired.
Genau. Good fight, good night.
Ciao. Ciao.